Moin aus Hamburg, es ist Dienstag, der 23. April und Dienstag, das heißt, es ist Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Nils Fließert, ich bin der Chefredakteur und bei mir sitzt mein Kollege
Lars Wiechert.
Lars, Lars, guten Tag, zurück aus Valencia.
Zurück aus Valencia, genau, mit einer etwas kratzigen Stimme. Wie ich mir anhöre, könnte ich da fast im Fußballstadion gewesen sein, aber es sind noch ein paar Nachwehen anscheinend vom Rennen.
Ganz genau, denn du warst nicht nur dabei, sondern mittendrin, aber dazu kommen wir später. Wir haben natürlich für diese Folge, bevor wir uns über den großen Sport des Wochenendes unterhalten, ein bisschen Werbung, um reinzukommen. Denn diese Folge wird euch präsentiert von Pillar Performance. Ihr kennt das vielleicht schon, aber vielleicht, wenn es nicht so ist, dann will ich euch das gerne erzählen, worum es dabei geht. Pillar ist ein Mikronährstoffunternehmen und die Produkte aus dem Pillar-Sortiment, die sollen Leistungssportlern unter anderem bei der Erholung helfen und Energie geben. Und, dazu gehören natürlich auch Profis, wie zum Beispiel Frederik Funk oder ein Ex-Profi, muss man sagen, Jan Frodeno. Die haben nämlich bei der Regeneration auf das Produkt gesetzt oder tun es immer noch, zum Beispiel auf das Triple Magnesium von Pillar. Das enthält nämlich ein besonders wirksamen Anteil von Magnesiumglycinat und das wiederum, so berichten uns die eifrigen Nutzer, soll die Erholungswerte, die man mit den verschiedenen Devices messen kann, stark verbessern. Das tut dann gut und es schmeckt auch noch, zum Beispiel in der Ananas-Kokos-Nuss-Variante oder in der Beeren-Ausführung. Wie benutzt man das Ganze? Man mischt sich das Triple Magnesium in einem Shaker an und jeden Abend vor dem Schlafengehen trinkt man es für eine bessere Erholung. Wenn ihr das auch ausprobieren wollt, dann könnt ihr die Pillar-Produkte euch bestellen auf pillarperformance.eu und wenn ihr sparen wollt, dann nutzt ihr den Code Trimark für 15% Rabatt auf eure erste Bestellung. Trimark zusammengeschrieben, ein Wort und das M in der Mitte groß. Und weil das ja alles immer so schnell geht, haben wir auch die ganzen Infos in den Shownotes für euch nochmal zusammengetragen. Ja, ein aufregendes Triathlon-Wochenende. Das kann man jetzt im Prinzip jede Woche sagen. Es ist immer was los, aber in diesem Wochenende war es ja auch wieder so auf verschiedenen Distanzen. 70-3-Distanz in Valencia, ein neues Rennen am Start in der Ironman-Serie und den Ironman Südafrika als Afrikameisterschaft. Beide Rennen. Ja, mit sehr, sehr interessanten Ausgängen. Leider, ja, nicht, konnte nicht so viel sehen, aber du warst in Valencia dabei. Deswegen kannst du uns aus erster Hand berichten, wie das Rennen war.
Das stimmt. Dann darf man natürlich nicht vergessen, dann war noch die Challenge Gran Canaria.
Absolut.
Ironman 70-3 auf den Philippinen, Lapu-Lapu in Cebu. Also es war wirklich ein richtig vollgepacktes Wochenende. Und wie du sagst, ich weiß nicht, ob man das dann jedes Wochenende sagen kann. Ich glaube, fast überall, bis auf in Südafrika, doch in Südafrika auch, standen überall Deutsche auf dem Podium.
Ja.
Also deshalb fühlt es sich wahrscheinlich so richtig vollgepackt an.
Ich wollte gerade sagen, auf dem Podium, also nicht nur auf der Startliste, sondern auf den Podien. Und das, ja, das ist ja da so viel der Neutralität, das können wir da mal so ein bisschen, da freut man sich ja schon, dass es vorangeht.
Absolut. Also wenn der Redakteur wunde Finger am Wochenende bekommt, weil ständig eine deutsche Nachricht dann doch vermeldet werden muss, ist das schon was richtig Cooles. Und wie du sagst, ich war in Valencia unterwegs, kann da mitten aus dem Rennen berichten und hatte aber auch vorher die Chance und im Nachgang mit den deutschen Profis zu sprechen bei der Premiere der Mitteldistanz in Valencia.
Wie war denn dein erster Eindruck von, also es ist ja immer spannend, wenn es ein neues Rennen der Ironman-Serie gibt, weil es ist ja letztendlich ist es ja so, dass man von Ironman immer sagt, ja, da weiß man, was man bekommt. Also ne, die versuchen ja quasi an jedem Ort der Welt, wo sie dann das M-Dot-Logo aufstellen, im Prinzip so das Paket zu liefern, was man dann erwarten darf. Wie hast du es wahrgenommen?
Ich glaube, das ist ihnen ziemlich gut gelungen. Also bei so einer Premiere von einem großen Rennen und man muss ja wirklich sagen, in Valencia war echt ein Riesenrennen. Also es sind ja fast 2800 Sportler da gewesen. Profiliste war ja auch irgendwie mit fast 120 quasi Start dann erstmal vorgesehen. Am Ende waren es ein bisschen weniger. Ich glaube, es waren irgendwie, ich weiß gar nicht, 75 männliche Athleten oder so, anstatt der 90, die dann auf die Strecke gegangen sind. Also ein bisschen reduziert, aber trotzdem ja noch extrem große Meldefelder. Und Valencia ist, glaube ich, das Rennen von Ironman, was am schnellsten ausverkauft war, nachdem die Meldung offen war. Sehr nett finde ich es mit Valencia, dass da ja eine Stadt gewählt wurde oder auch ein Name sozusagen, wo man nicht so das Gefühl hat, dass man irgendwo außerhalb ist. Nicht, dass
ja, dieses so, vor den Toren von, ne?
Genau, nicht, dass es so wie Ironman 73 Venedig ist und dann ist man so an der Seite, sondern in Valencia ist man wirklich im Stadtkern. Es ist nicht in der Altstadt, sondern die zweite Wechselzone. Vom Radfahren auf Laufen zum Beispiel ist dann bei der neueren Stadt oder im neueren Stadtteil, wo auch so die eindrucksvollen Bilder entstanden sind zwischen Museum und IMAX und weiß ich, was da alles gebaut wurde, aber jetzt nicht so ein IMAX, wie man sich das vorstellt, sondern wirklich architektonisch richtig hervorgehoben. Und auch gerade so die Schwimmstrecke da am Hafen, die erste Wechselzone wirklich so in so eine alte Markthalle, in so eine alte spanische Markthalle rein gesetzt. Fand ich, hatte schon richtig was und hat einen ziemlich coolen Flair gegeben. Bei der Radstrecke ist es, glaube ich, wie häufig dann in größeren Städten, dass man halt erstmal so einen Teil zum Rausfahren und wieder reinfahren hat, der vielleicht nicht ganz so schön ist. Mhm. Dafür hat so das Fahren in den Bergen oder in diesen angrenzenden Bergen, auch wenn es jetzt nicht extrem hoch geht, richtig Spaß gemacht, landschaftlich da richtig cool. Dann gingen halt auch noch mal ein paar Schlenker, um, glaube ich, auf so die 90 Kilometer zu kommen. Vielleicht nicht durch so schöne Gebiete, aber so hatte, fand ich die Strecke alles zu bieten. Also wirklich ein zuschauernahes Schwimmen mit einer coolen Atmosphäre, mit einem Sonnenaufgang. Radstrecke halt anfangs wirklich so eine Drückerstrecke, dass man da auf der Autobahn auch ordentlich rausgekachelt ist, mehrere Kreisverkehre da durchfahren hat. Dann schon, ja, kein extrem langen Anstieg, aber schon einen härteren Anstieg, wo man auch gut hochdrücken musste und dann so für die, die Fahrradfahren lieb, mit so geschwungenen Kurven und allem drum und dran und dann eine Laufstrecke, die ja, fand, also hatte, die Laufstrecke hatte jetzt keinen hohen Anspruch oder so. Es ging wirklich nur hoch und runter fast.
Da kann man ja aber schon froh drüber sein dann, oder? Wenn man unterwegs ist, manchmal finde ich so, braucht man den Anspruch dann nicht mehr so beim Lauf.
Ja, genau, irgendwie so harte Parkhausrampen oder so, wie ja, es beim Ironman Oceanside war, muss man dann nicht haben. Aber so Richtung Wechselzone und Zielbereich wirklich Menschentrauben ohne Ende. Spanier ja auch gefühlt ziemlich sportaffin und enthusiastisch. Da hat es echt richtig Spaß gemacht. Und man hatte schon so dieses Gefühl, ich meine, Valencia hat ja schon auch einfach einen großen Namen im gesamten, sag ich mal, Ausdauerbreitensport sozusagen, auch mit dem Valencia-Marathon etc. Mhm. Wirkte da der Flair schon ziemlich passend.
Ja, sehr cool. Ja, lass uns doch vielleicht einfach mal gleich ins Rennen eintauchen. Männer am Start, Frauen am Start, Age-Grouper am Start. Vielleicht starten wir in diesem Fall tatsächlich mal mit den Männern, weil sie eher ins Wasser gegangen sind.
Ja.
Wir hatten es im Vorfeld schon einmal kurz. Leo Berger hat gewonnen vor Jan Strattmann und Yannick Schaufler. Also zweimal die Deutschlandflagge auf dem Podium, das ist gesagt. Also aber bei Leo Berger hat man fast den Eindruck, eher, das scheint immer so, oder was heißt es scheint? Es ist so. Immer wenn er auf die Mitteldistanz geht in den letzten Jahren, ich glaube bis auf sein allererstes Mitteldistanzrennen, geht er als Sieger davon. Und er zeigt sich auch nur einmal im Jahr und dann war es das. So, dann nach dem Motto so, ihr habt gesehen, was ich kann auf der Mitteldistanz, bereitet euch schon mal drauf vor. Wenn ich hier einschlage, dann werden die anderen Seiten aufgezogen.
Ja, so ungefähr, ihr habt jetzt ein Jahr Zeit, um mich zu schlagen ja, oder bereitet euch vor, um mich zu schlagen und dann werde ich irgendwo wieder an der Startlinie stehen. Klar, ich meine, er ist Kurzdistanz-Weltmeister, zeigt einfach seine extreme Klasse als Athlet, auch vor Ort, glaube ich, wirkt es schon so, dass er da sehr nahbar war, im Gespräch auch immer mit anderen Athleten, hat einfach wie auch die ganzen, oder was heißt die ganzen, aber wie einige Deutsche, die jetzt von der Kurzdistanz auf die Mitteldistanz kommen, den extremen Vorteil, dass er halt auch eine gute Schwimmstärke hat, kommt vorne aus dem Feld. Und wenn man jetzt eben auch Jan Strattmann im Gespräch mitbekommen hat, der kann auch einfach Radfahren, der Franzose. Also der kann drücken, wirklich auch mit einem hohen Tempo dann die Lücke gerissen. Und beim Laufen ja, war dann die Lücke einfach zu groß zu den anderen Verfolgern, dass er da wirklich auch mit einem guten Tempo ins Ziel laufen konnte. Ja. Also ich glaube, es ist schon einer, ja, wenn er denn eventuell auch mal einen Wechsel anstrebt, wie Vincent Louis das auch schon bekannt gegeben hat, wenn da auf jeden Fall noch Athleten aus Frankreich auf die Mittel- oder Langdistanz kommen, die man da sicherlich ziemlich im Auge behalten muss.
Ja, ist ja auch erst, kann man sagen, erst 27. Und eben nochmal für den Hinterkopf, er hatte 2017 schon mal ein Rennen gemacht, da ist er 12. geworden in Pagera, aber dann quasi in den jüngeren oder in der jüngeren Vergangenheit 22 Ironman Lanzarote, 73 Lanzarote gewonnen, dann letztes Jahr Oceanside gewonnen und eben jetzt Valencia. Immer auch früh im Jahr direkt gleich mal reingestartet in die Saison und dann wieder Abflug. Ja, finde ich sehr beeindruckend auf jeden Fall.
Absolut. Jetzt auf jeden Fall wahrscheinlich bei ihm auch erstmal die Konzentration Richtung Paris. Wobei, ich weiß gar nicht genau, ob da bei den Franzosen schon die Qualifikation auf alle drei komplett durch ist.
Oh, da muss man Frank jetzt fragen, aber es ist tatsächlich relativ wild, auch glaube ich bei vielen Ländern. Kann ich auch gerade nicht genau beantworten, ja.
Bei den Franzosen auf jeden Fall ja ein extrem hoher Druck generell auf der Kurzdistanz, aber ja, wenn er denn dann häufiger mal rüberschaut in der Saison, dann weiß man auf jeden Fall, was man von ihm bekommt.
Ja, stärkste Radzeit, du hast es gesagt vorhin schon, ja, und dann reicht es halt auch der Vorsprung, ne? Das da, glaube ich, wenn ich mich, ja klar, Oceanside war es auch so, letztes Jahr auch ins Ziel, vorweggelaufen und dann hat es gereicht. Ja, auf jeden Fall.
Wobei man auch sagen muss, es ist so ein bisschen die Frage, selbst wenn andere Athleten jetzt an ihm dran gewesen wären nach dem Radfahren, ob er dann nicht eventuell sogar noch eine Schippe beim Laufen hätte drauflegen können. Also das ist schon so ein bisschen die Frage, ob er da jetzt volle Kanone gegangen ist oder das einfach schnell kontrolliert ins Ziel gelaufen ist. Also er hatte ja nach hinten hin wirklich einen kleinen Puffer, wo ordentlich Platzierungswechsel noch stattgefunden haben im Kampf ums Podium. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass im hinteren Feld auf jeden Fall mehr Druck war, als er vorne verspürt hat.
Ja, Platzierungswechsel, da gab es dann natürlich einen sehr spektakulären zwischen Jan Stratmann und Yannick Schaufler auf der Zielgeraden. Zielsprint beim 70-3. Sieht man nicht allzu häufig, aber wenn, ist es immer spektakulär.
Beide aber ohne ein Dive ins Ziel ist gemeistert. Da muss man einfach sagen, Jan Stratmann, so wie er es gesagt hat, viel auf der Strecke gearbeitet. Auch so ein bisschen in der Position gewesen als derjenige, der die Bronzemedaille bei der Ironman-Weltmeisterschaft 70-3 letztes Jahr gewonnen hat. War er auf jeden Fall derjenige, der da den Ton ein bisschen mit angeben musste. Die Kurzdistanz da so ein bisschen im Schlepptau mit Yannick Schaufler und eben Vogel, der auch von der Kurzdistanz eben jetzt rüber gewechselt ist. Am Ende ist Vogel 15. geworden, aber er hat dem Rennen auch einfach echt einen Stempel aufgesetzt. Muss man sagen, ich glaube, man kann so gefühlt, würde ich schon mit ihm auf jeden Fall rechnen, weil er eine extrem starke Leistung gezeigt hat.
Ja, drittschnellste Radzeit.
Ist da einfach richtig stark dabei. Und Johannes Vogel hat es dann vielleicht so auf dem Halbmarathon nicht ganz hinbekommen. Also er ist mir auf der Laufstrecke entgegengekommen und ich muss sagen, so ist ein Läufer fürs Auge. Also wirklich, er ist nochmal einen Ticken größer als ich, extrem schlank. Und ich finde, wenn so schlanke, große Leute dann auch eine Pace an den Tag legen, die wirklich nach Fliegen aussieht, dann kann das wirklich sehr elegant sein. Hat es aber eben nicht auf die volle Distanz gebracht. So ab Kilometer 10 hat sie ein bisschen den Stecker gezogen und dann wurde er da von Platz 2 liegend, wo er selbst gesagt hat, wenn du mich bei Kilometer 10 gefragt hättest, hätte ich dir gesagt, ich laufe hier den zweiten Platz easy nach Hause.
Ja, das hat dann nicht ganz geklappt.
Hat noch nicht ganz geklappt.
41. Laufzeit.
Genau, also ihm hat es hinten raus ganz schön den Stecker gezogen. Ich glaube, da war es einfach so, dass es verpflegungsmäßig noch nicht ganz gepasst hat, war auf seine erste Mitteldistanz. Von daher ist es, glaube ich, schon einer, den man auch so mit auf der Rechnung haben muss. Bei Jan Stratmann war es halt so, dass er nach dem Wechsel auch noch einmal kurz die Toilette aufsuchen musste, dann ordentlichen Rückstand hatte.
Passiert den Besten.
Genau, passiert den Besten und auch auf der Mitteldistanz. Und er sich aber auch zu keinem Zeitpunkt aufgegeben hat und da wirklich von Platz 8, glaube ich, auf dem er zwischenzeitlich lag, bis auf Platz 2 noch vorgelaufen ist. Und irgendwie, ja, 1-2 Kilometer vor dem Ziel war Jannik Schaufler noch vor ihm. Und dann hat er auf den letzten Metern Jannik Schaufler da wirklich noch mit einer, ja, man kann fast sagen, mit einer Fußlänge überholt.
Ja. Ja, immer wieder spektakulär, das zu sehen, auch für den Kopf, das muss man schon ganz schön stark sein, um dann letztendlich zu sagen, ich ziehe diesen Sprint noch an. Ich meine, man hat ja nichts zu verlieren, aber es ist trotzdem, es ist eine Willensstärke.
Ist eine Willensstärke, auch so knapp vorm Ziel und auch ja nach der Pinkelpause dann auch wieder so zurückzukommen. Also er hat auch gesagt, dass er auf der ersten Strecke irgendwie so ein bisschen Probleme hatte, da seinen richtigen Tritt zu finden.
Ja.
Oder auf dem ersten Teil der Strecke und auf dem zweiten Teil der Strecke meinte er, hat er da wirklich so die fliegenden Schuhe angehabt und hat da richtig, richtig Zug drauf bekommen. Die letzten Jahre hat er immer so 2-3 Rennen gebraucht, um richtig in die Saison zu starten. Jetzt hat er eigentlich da im, würde ich behaupten, schon ziemlich starken besetzten Feld gezeigt, dass er da ja ziemlich konkurrenzfähig ist und auch so seine ja, Leistungsfähigkeit aus dem vergangenen Jahr eigentlich direkt mit dem ersten Rennen unter Beweis gestellt hat.
Ja.
Da darf man, glaube ich, echt gespannt sein, in welche Richtung es dieses Jahr geht. Ich meine, er hat mit der Challenge Rot auch noch ein absolutes A-Rennen auf dem Schirm, wo er bei den Männern auch echt eine gute Starterliste erstmal gezeigt ist. Von daher, es scheint auf jeden Fall so, als ob er da nicht die Konkurrenz scheut, eher so auf der Suche ist, wo sind starke Rennen, wo sind starke Felder, damit ja. er ordentlich auch PTO-Punkte bekommt, damit er da vielleicht so diesen Schritt gehen kann, den er jetzt im vergangenen Jahr noch nicht bekommen hat, dass er da im Gesamtfeld der T100-Athleten mit dabei ist. Und da fand ich, hat er jetzt erstmal einen ziemlich guten Saisoneinstieg gehabt.
Ja, auf jeden Fall. Also du hast ja auch mit dem einen oder anderen Athleten und Athletinnen nachher auch gesprochen vor und nach dem Rennen auf unserem YouTube-Kanal Triathlon Insider. Könnt ihr euch das angucken? Und ich finde, gerade bei Jan Strattmann, das fand ich, war eine messerscharfe Analyse, sowohl davor als auch danach, dass man irgendwie sehen konnte, der wusste, was auf ihn zukommt und er hat es dann so umgesetzt, wie er kann. Und mich persönlich motiviert das immer sehr, weil ich finde immer, der hat es immer, bei Jan merkt man so richtig dieses Feuer, was er mitbringt, ne? Und der hat so richtig Bock zu zeigen, für was er gearbeitet hat, so.
Ja, richtig. Also man hatte so richtig den Eindruck, dass so dieses Rennpferd so die Tage vorher schon richtig mit der Hufe geschart hat und er eigentlich nur auf die Strecke gelassen werden wollte, damit er zeigen kann, was los ist. Und ich kann ihn auch komplett verstehen, dass er so auf der Strecke dann so, auch auf der Radstrecke dann so unter Feuer steht, dass er da die anderen hinter ihm so ein bisschen mit mitnehmen will und irgendwie da versucht zu animieren, dass da eben nicht nur irgendwie hinter ihm gehangen wird oder so. Aber ja, wie gesagt, letztendlich jeder macht sein Rennen und wenn ich der Kurzdistanzler wäre, und das hat er auch gesagt, wenn er der Kurzdistanzler wäre, der auf den Drittplatzierten der Ironman 70.3 Weltmeisterschaft trifft, dann wird er den auch arbeiten lassen.
Ja, genau.
Und er hat einfach gezeigt, dass er eben dann, wenn er in diese Position gedrückt wird, auch die Position annehmen kann.
Ja, voll cool. Aber auch, dass er sich dann eben auch, dass er das annimmt, dass ihn das nicht frustriert, sondern sagt so irgendwie so, ja, dann mache ich jetzt halt die Arbeit. Und dann ist das halt so, ne?
Genau, angepisst wird er wahrscheinlich gewesen sein. Das kann ich jetzt nicht so sagen. Aber ich an deiner Stelle wäre schon angepisst gewesen und hätte dann aber auch genau einfach so das Zepter in die Hand genommen und eben das Rennen in meinen Möglichkeiten so weitergeführt, wie er es eben auch gezeigt hat. Und dass er dann halt nach dem Wechsel auch einfach das schafft, nach ja, Sachen, die vielleicht nicht so hundertprozentig laufen beim ersten Rennen, wie dass er auf Toilette muss oder auch, dass er beim Wechsel ein bisschen langsamer ist als Leo Berger. Vom Schwimmen aufs Radfahren, da hat Leo Berger auch einfach ein paar Sekunden gut gemacht gegenüber ihm. Das sind einfach so Punkte, die kann er wahrscheinlich dann aufs nächste Rennen mitnehmen. Viele von denen, die jetzt am Start waren, haben ja fast so die erste Saisonhälfte gemeinsam geplant, hat man so den Eindruck. Ironman 70.3 Valencia, Ironman 70.3 Mallorca, was dann ja auch Ironman Pro Series Rennen ist, also da darf man schon damit rechnen, dass da noch eine höhere Felddichte am Start ist und von daher, jo, guter Einstieg.
Auf jeden Fall. Gut gelaufen, kann man glaube ich auch so sagen, für Jannik Schaufler, Platz 3. bisschen anderer Typ, habe ich so den Eindruck. Du hast ja jetzt, ich habe ihn noch nicht persönlich jetzt noch nicht gesprochen, aber so eher so ruhiger, sehr analytisch irgendwie, so habe ich so den Eindruck. Wie hast du ihn kennengelernt?
Genau, eher ein ruhigerer Typ, aber auch einer, der absolut weiß, welche Ziele er hat, in welche Richtung es gehen soll. Kommt ja auch von der Kurzdistanz, hatte im vergangenen Jahr schon mal so eine leicht abgewandelte Mitteldistanz, wo er auch schon gezeigt hat, dass Potenzial auf der Distanz liegt. Da ist er ja zum Beispiel mit Josh Amberger zusammen aus dem Wasser gekommen. Das muss man ja, da war es so ein bisschen so, dass er auch mit dem Schmunzeln meinte, dass die ihn so ein bisschen merkwürdig angeguckt haben, wer denn jetzt hier auf einmal mit denen zusammen um die Boje schwimmt.
Tja, ne?
Aber der weiß ganz genau, in welche Richtung es gehen soll, wird ja auch von Sebastian Kienle gecoacht, wo er auch meinte, dass da die Zusammenarbeit ziemlich gut klappt, dass man rein vom Trainingsinhalt schon spürt, dass da so eine gewisse Handschrift noch von Philipp Seib vorhanden
genau,
ist.
Genau, die waren ja beide früher in der Seib-Squad, ne?
Genau, waren beide in der Seib-Squad, sodass man merkt, dass da Sebastian Kienle schon ein bisschen was übernommen hat. Aber er sagt halt auch, dass ein guter Coach eben nicht nur dazu gehört, was für Trainingsinhalte sind, sondern eben auch, wie die alles andere gestaltet wird. Und da scheint die Zusammenarbeit ziemlich gut zu funktionieren. Sein großes Ziel war es jetzt halt, sich für die Weltmeisterschaft, die 73-Weltmeisterschaft in Taupo zu qualifizieren, die ja erst im Dezember dieses Jahr stattfindet.
Ja.
Anfangs war es so, dass er sich ein bisschen geärgert hat, Dritter geworden zu sein, weil ja nur die ersten beiden Plätze die Qualifikation kriegen. Aber dann mit dem Nachlesen war es dann so, dass eben Jan Strattmann als Drittplatzierter seinen Platz nur validieren musste. Also er musste nur eine Mitteldistanz ins Ziel bringen. Und damit war ja der verlorene Zielsprint nicht ganz so bitter, wie er hätte sein können.
So ist es, genau. Und er hat auch dann ich habe ja gesagt.
Also quasi, genau.
Ja, er hat sich nicht nur qualifiziert, sondern er hat auch das angenommen. Spannender Kandidat für die WM, weil da wird ja eh noch die Frage sein, wer nimmt sich das dann noch als Ziel am Ende der Saison, aber das kann auf jeden Fall ja nicht schaden, das so früh im Sack zu haben und dann zu gucken, was die Saison noch für einen so bietet.
Absolut, hat auf jeden Fall eine ziemlich große Entspannung oder gibt den Athleten ja auch eine extreme Sicherheit. Mit dem ersten Rennen direkt die Qualifikation, man muss nichts nachrennen, alles Weitere kann man jetzt einfach ganz entspannt aufbauen. Und damit hat er eine ziemlich gute Vorlage für seine Saison gegeben. Und wie du sagst, es ist sehr interessant, wer eben alles bei der WM am Start sein wird, weil ja im gleichen Zeitraum noch die zwei T100-Rennen sind, das letzte und das Finalrennen. Und das fällt alles ziemlich dicht in den gleichen Zeitraum. Und somit dürfte schon interessant sein, welche Athleten denn sich jetzt die Ironman 73-Weltmeisterschaft wirklich als Hauptziel nehmen und welche nicht.
Ja.
Und so welche, die eben jetzt noch nicht in dem festen Feld der T100-Series sind, haben einfach da die Möglichkeit, schon einen anderen Fokus zu legen.
Auf jeden Fall. Bei den, kommen wir vielleicht zum Frauenrennen, oder?
Genau, also bei den Männern muss noch gesagt werden, ich glaube, wenn man Valencia nimmt, also die Startkulisse war echt top, muss man sagen, man ist da von so einem Ponton ins Hafenbecken gesprungen. Der Ponton wird, glaube ich, auch normalerweise eingesetzt für die WTCS-Rennen, WTC-Rennen, das in Valencia stattfindet, womit sie so ein bisschen konfrontiert worden sind beim Race Briefing war, ob sie denn glauben, dass da 90 Athleten nebeneinander Platz finden. Da gab es so ein kleines Schulterzucken und dann hieß es, wir haben den ja auch schon beim Sprint benutzt. Dann kam nur der Einwand, beim Sprint sind aber auch keine 90 Athleten, ob sie denn in zwei Reihen stehen müssen. Dann gab es wieder so ein kleines Schulterzucken und wir wissen es nicht so genau. Also da war erst so das große Fragezeichen, ob wirklich in zwei Reihen gestartet werden muss, dass so welche hinter den anderen reinspringen. Dadurch, dass es jetzt sich auf knapp 70 Athleten reduziert hat, sah es erstmal so aus, dass alle in einem Zug reingesprungen sind. Also das ist vielleicht dann noch so eine Sache, wenn die Profifelder jetzt auch immer größer werden, dass man da absolut dran denken muss.
Genau. Ja.
Selbst zum Beispiel beim Start am Strand oder so, ich meine 90 Athleten nebeneinander aufstellen, ist enorm. Ja. Und wenn dann alles auf eine Boje zugeht, die vielleicht...
Kannst du eigentlich nicht. Also das wird nicht hinhauen. Also, und dann wird es aber spannend zu sagen, wer steht vorne und wer steht weiter hinten und so weiter.
Da ging es auch Nacht um. Deswegen hatte Johannes Vogel auch so mit einem kleinen Lächeln gesagt, da ging es halt auch darum, wie denn jetzt die Startplätze vergeben werden, also wer wo steht, ob es eventuell nach Weltrangliste geht oder so. Und dann hieß es, wer als erstes da ist, der profitiert. Und dann wurde schon so mit einem Schmunzeln gesagt, dass es wie beim iPhone ist, dass man einfach mal
absolut
dann direkt da an der Startrampe zeltet. Aber da habe ich im Nachhinein jetzt erstmal nichts Negatives gehört. Und es sah auch so aus, als ob alle gleichzeitig ins Wasser gesprungen sind. Wirkte nur so, dass ein Athlet da sich sehr verschwommen hat. Der wurde dann vom Motorboot dann erstmal zur ersten Wendeboje so ein bisschen geleitet. Er hatte da einen halbwegs rechten Winkel dann in seinem Schwimmkurs. Aber das war auf jeden Fall bei den Männern. Genau, und zu den Frauen. Halt durch dieses riesengroße Männerfeld hat sich natürlich so ein kleines Problem ergeben, das wir auch schon in Oceanside gesehen haben. Dass einfach die richtig guten Schwimmerinnen, die eher nicht so guten männlichen Profis schon auf der Schwimmstrecke einholen und sich dadurch die Felder vermischen. Der Startabstand bei den, jetzt in Valencia lag auch nur bei 2 Minuten. Da gab es auch beim Race Briefing so die Frage, ob nicht auf 5 Minuten Abstand aufgesplittet werden kann, damit einfach so die Durchmischung noch geringer ist. Mhm. Wie wir in Oceanside gesehen haben, gibt es auch bei 5 Minuten noch eine Vermischung.
Ja, aber wenn die richtig starken Frauen schwimmen, dann.
So ist es, genau. Gerade wenn auch die Kurzdistanzrennen am Start sind. Da muss man sagen, vielleicht hätte da irgendwie so die Führung ein bisschen besser auf die Profis eingehen können oder auch einfach anders reagieren können, vielleicht, dass das nicht einfach so abgehandelt wird, sondern man sagt, okay, wir können an dem Zeitplan nichts ändern, weil nach euch kommen noch 2800 Athleten. Wir brauchen dieses Zeitfenster, weil selbst wenn sie die Frauen dann 5 Minuten nach hinten gezogen hätten, wäre es so gewesen, dass die extrem schnellen männlichen Age-Grouper halt direkt danach kommen und dann hätte quasi wirklich der gesamte Zeitplan nach hinten verschoben werden müssen. Man kann sich dann um die paar Minuten streiten. Da wäre es vielleicht aus der Sicht der Ausrichter ein bisschen besser gewesen, anders auf die Athleten einzugehen. Aber letztendlich wurde es dann so durchgeführt. Und die ganz schnellen Frauen beim Schwimmen um Sarah Perez-Sala, Caroline Pohle, Lena Meissner haben es einfach geschafft, da wirklich richtig nach vorne zu kommen und hatten da einige Age-Grouper überholt. Genau, und es wurde halt eigentlich der Einwand
gebracht. Männliche Profis.
Genau, der männlichen Profis, genau. Und dann wurde eigentlich dieser Einwand gegeben, um beim Radfahren halt nicht unbedingt da gleich irgendwie in irgendwelche Windschattenfenster zu kommen. Wobei auch Lena Meissner meinte, dass es halt gerade am Anfang so war, dass sie überhaupt keine Chance hatten, wenn sie gewollt hätten, bei den Männern mitzufahren, weil da dann doch zu große Leistungsunterschiede sind.
Ja, zu Lena Meissner kommen wir vielleicht gleich, also vielleicht noch einmal kurz nochmal wiedergegeben, wer es noch nicht gelesen hat, auf trimark.de haben wir es natürlich alles aufgeschrieben. Gewonnen hat Laura Matzen vor Lena Meissner, vor Caroline Pohle und Laura Philipp auf Platz 4, also auf 2, 3, 4 deutsche Athletin. Und ich sage mal so, wie es ist. Für mich persönlich überraschend so ein bisschen, dass Laura Philipp tatsächlich die 4. ist von denen. Aber das liegt einfach daran, dass die Leistung davor einfach so granatenstark waren auch.
Ja, absolut. Also es sind vielleicht Namen, die jetzt noch nicht so wirklich bekannt sind, also oder nicht über die Mitteldistanz so bekannt sind. Wobei man auch sagen muss, Caroline Pohle, die jetzt 3. wurde, hat einfach mal eine Podiumsserie von jetzt 4 Rennen als Profiathletin, ist die 3. Deutsche in der PTO-Rangliste. Also das ist eine, die so ein bisschen unterm Radar läuft.
Ja, und wäre ja auch fast noch reingekommen. Also sie war ja wirklich echt nah dran an den an diesen Quali-Plätzen letztendlich.
Genau, sie hatte so ein bisschen das Pech, dass sie jetzt halt erst am Ende des Jahres so weit vorne war. Wäre sie Richtung Mitte des Jahres da gewesen, wäre sie fester Bestandteil der T100-Serie. Hatte für beide Rennen jetzt für Miami und Singapur, wenn man die T100 nimmt, eben da auch schon Wildcards, die sie jeweils abgelehnt hat. Aber da ist einfach auch eine Athletin, die ein extremes Potenzial hat. Und genauso wie Lena Meissner, die von der Kurzdistanz kommt, haben die einfach wirklich auch wieder diese Schwimmstärke und haben dadurch Laura Philipp halt beim Schwimmen schon wirklich richtig viel abnehmen können. Und das ist selbst für eine starke Radfahrerin wie Laura Philipp dann schwer, bei einem Kurs, der vielleicht im ersten Drittel nicht so selektiv ist, ja, mhm. und dann erst in den Bergen so ein bisschen selektiver wird und beim Wiederreinfahren auch nicht, also wo wirklich einfach gedrückt werden muss, schwierig die Lücke komplett zu schließen.
Wie hast du Laura Philipp vor Ort wahrgenommen? Ich habe jetzt ihr Pre-Race-Interview gesehen und habe jetzt so im Nachhinein dann, wie sie sich geäußert, sie hat gesagt, ja, mal gewinnt man, mal lernt man dazu. Dieses Mal hätte sie einiges gelernt. Und ich habe so ein bisschen so, das ist jetzt nur mal so mein Gefühl, deswegen würde mich interessieren, wie du das siehst, so dass das aber so mit, ja, ich will mein Bestes geben und ich will gucken und ich muss, aber im Hinterkopf habe ich irgendwie so das gefühlt, so nach dem Motto, ja, ich will ja validieren, so durch 2,70,3 will ich halt meinen Nizza-Slot klar machen, oder beziehungsweise, ja, einfach das ist das, was ich machen will, ich will keine Langdistanz machen, um den zu validieren, sondern eben diese 2,70,3 Rennen. Und das, meinst du, jetzt heavy guessing, dass das so eine Rolle gespielt haben könnte, dass das nicht reicht, dieses im Hinterkopf haben, ich muss das nur ins Ziel bringen?
Nee, das war auch ein Punkt, den ich sie gefragt habe, ob sie zu dem Zeitpunkt, ich meine, bei Athletinnen oder Athleten, wo der Name erstmal für einen von außen betrachtet so riesengroß erscheint, mag es ja sein, dass man dann schon immer viel zu hohe Ansprüche hat, dass man jetzt sagt so, ja, boah, der vierte Platz muss ja eine Enttäuschung sein oder irgendwie
ja,
so.
Ja, das habe ich nicht jetzt also nicht nee, gesagt, nee, aber ich weiß genau, ich weiß, was du meinst.
Dass sowas mitschwingt und da meinte ich auch zu ihr, als ich mit ihr gesprochen habe, ob sie irgendwie während des Rennens daran gedacht hat, dass als die ersten drei so ein bisschen weit weg waren, ob sie da mit den Gedanken gespielt hat, eventuell auch irgendwie das Rennen abzugeben. Ob sie dann einen zu großen Druck hatte, ins Ziel zu kommen, weil sie halt mit den 70-3-Rennen ihren Startplatz für Nizza validieren möchte. Und das hat sie ganz klar verneint. Und meinte halt auch, dass natürlich es immer so ein bisschen schwieriger ist, um Plätze zu kämpfen, die hinterm Podium sind. Aber sie hat da diesen Kampf absolut angenommen. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass es dann ein Selbstläufer ist, nur weil man so einen großen Namen hat, dass man dann den Platz 4 absichert. Da sind auch noch andere Athletinnen dabei, die auch ordentlich aufs Gaspedal drücken. Yeah. Und da fand ich es eher nicht so. Und deshalb würde ich es auch verneinen, dass sie da halt nur im Hinterkopf hatte, ja, ich muss dieses Rennen nur ins Ziel bringen, sondern da ist schon so eher dieser Race-Gedanke so von wegen, ich will aufs Podium und dafür wurde auch alles gemacht. Mhm. Und jetzt mit dem Blick aufs quasi Ergebnis ist dann eher so, dass sie sich, glaube ich, und das wirkt wirklich ehrlich, freut, dass da richtig Druck auch kommt aus dem eigenen Land, so dass da neue Gesichter auf die Mitteldistanz kommen. Und ich weiß nicht, ob man es jetzt immer noch so sehen kann oder nicht zum aktuellen Zeitpunkt. Man muss natürlich sagen, sie ist eher eine Athletin, die auf der Langdistanz zu Hause ist, also so diese Langdistanzathletin, wohingegen Lena Meissner und auch Caroline Pohle zum Beispiel ja wahrscheinlich eher die Mitteldistanzathletinnen sind, wo die vielleicht so noch ein bisschen mehr den Vorteil haben, weil die Strecke vielleicht ein Ticken kürzer ist und eventuell dann einer Laura Philipp auch auf der Raddistanz einfach ein paar Kilometer fehlen, um noch besser nach vorne zu kommen.
Ja, möglicherweise. Aber ich frage mich halt, bei Laura Philipp ist halt aber auch so, dass sie gleichzeitig eben Team-100-Athletin ist, ne? Also was heißt zurückziehen? Das ist kein Vorwurf, das hat sie auch nicht gemacht, so, ne? Es ist ja auch, und vierter Platz, also ich sag ja nur, wie es mir geht. Mich überrascht das, dass aber das spricht dann eben auch für die Athletinnen, die vor ihr sind, dass Lena Meissner und Caroline Pohle es dann tatsächlich geschafft haben, sie so,
Also ich glaube auch,
vom Podium zu verdrängen, sagen wir es mal so.
Ich glaube auch, dass es eher für das Potenzial von den drei Athletinnen vorne spricht, als dafür, dass Laura Philipp sich rausgenommen hat oder so. Ja. Das absolut. Natürlich ist Laura Philipp eine T100-Athletin, deswegen wird es so ein bisschen schwieriger zu sagen, sie ist die Langdistanzathletin, ja, und nicht ganz so die Mitteldistanzathletin. Aber dennoch würde ich schon sagen, dass da vielleicht auch so im Laufe der Saison noch ein bisschen mehr die Umstellung, oder was heißt die Umstellung kommt, aber vielleicht noch ein bisschen mehr dann die Fokussierung Richtung der kürzeren Distanzen oder so. Aber wie halt andere Athletinnen ist bei Laura Philipp auch so, dass sie eher immer eine starke Rad- und Laufzeit braucht, dadurch, dass gegenüber den schnellen Schwimmrinnen da eine kleine Distanz ist. Und wenn der Kurs dann eventuell zu wenig selektiv ist oder vorne in der Gruppe noch besser zusammengearbeitet werden kann, wird es natürlich auch für die Athletinnen von hinten einfach schwierig, die Lücke richtig gut zu schließen.
Ja, Aber ja, wir haben jetzt sie schon angesprochen, vielleicht Caroline Pohle, da war ich tatsächlich, als ich dann die Interviews auch gehört habe, es ist auch so, dass sie gesagt hat, kein Trainingslager gemacht, ne? Also nicht lange Pause gehabt, wo sie nicht trainieren konnte und so weiter. Und dann aber hier so reinzukommen, das finde ich schon extrem stark. Also zweitschnellste Radzeit.
Ja, und beide schnellsten Wechsel, ne? Also ja. Sie weiß auf das jeden Fall, wie man Triathlon macht. Ja. Das ist keine Frage. Kommt ja vom Schwimmen, auch wenn es schon ein bisschen länger her ist.
Ich bin auch, also, um das zu sagen, nicht, dass der denkt so, ey, was hat er mit ihr irgendwie so, oder? Ja. Also wir haben die schon auf dem Schirm. Haben wir auch in der letzten Ausgabe der Triathlon als eine derjenigen auf Kollege Simon Müller, eine der Athletinnen vorgestellt, wo wir gesagt haben, auf die muss man auf jeden Fall gucken dieses Jahr.
Und das glaube ich auch. Also ich meine, so eine Siegesserie von 4 Rennen hintereinander kommt nicht von irgendwo her. Auch die Platzierung bei der 73-Weltmeisterschaft ist auch komplett erklärbar. Sie hatte vorher einen Ermüdungsbruch, hat trotz des Ermüdungsbruchs da das Rennen noch durchgezogen.
Also Siegesserie, nicht Podiumsserie.
Siegesserie, genau. Da war es dann halt einfach so, dass sie da aufgrund ihres Ermüdungsbruchs im Fuß nicht richtig laufen konnte und Laufzeit war irgendwie ganz weit hinter ihren Erwartungen und konnte da nicht die Platzierung erreichen und hat deshalb einfach auch dann im Laufe der Saison gezeigt, dass sie quasi auch mit der richtigen Reha das einfach schafft, da auch Anschluss zu haben, auch beim Ironman 73 in Bahrain, wo sie ja schon frühzeitig die Qualifikation für Taupo geholt hat. Deshalb war der dritte Platz jetzt für sie auch nicht so schlimm, wie er hätte sein können. Aber weiß auch komplett, wie sie das so angeht, ne? Also man merkt jetzt auch, ersten beiden Rennen abgesagt, um das Stresslevel ein bisschen geringer zu halten, auch wenn es
Anfragen gibt. Zweimal, das musst du auch erstmal hinkriegen. Also dann zu sagen, einfach so zwei Wildcards ab. Ich meine, wir haben das ja sonst immer nur von den Männern gehört, die gesagt haben so, ich will unbedingt eine Wildcard und hoffentlich kommt die Chance. Und sie kriegt zweimal eine Wildcard und sagt, nee, danke.
Ja, aber auch einfach
sinnvollerweise.
Ja. Und da muss man auch sagen, okay, lieber die Wildcard dann vielleicht nicht annehmen, wenn man persönlich den Eindruck hat, dass man nicht bei 100% ist, weil es eventuell dann im Nachgang gegen einen ausgelegt werden kann. Wer weiß, wie da die Überlegungen der T100 sind.
Ja, keine Show geliefert, keine Wildcard mehr.
Ja, zum Beispiel, wer weiß es, obwohl man seine Weltrangliste Platz weiterhin behält. Also die komplett konkrete Verteilung der Wildcards ist ja da, glaube ich, noch nicht so ganz nicht so öffentlich. Von daher, sie hofft auf jeden Fall auf eine Wildcard im Laufe der Saison und wird jetzt eben als nächstes Rennen RC Challenge Samorin machen. Nicht wie viele eben mit der Ironman Pro Series auf Mallorca am Start sein, damit eben auch einfach von der Belastungsstruktur noch ein bisschen mehr Pause da ist, sie mehr aufbauen kann und da nicht den Stress hat. Und das Rennen in Samorin ist für sie auch so eines der wichtigsten Rennen, weil sie das da wirklich vor Ort sehr mag.
Ja.
Von daher, ich gebe Simon Müller da komplett recht, ist eine Athletin, auf die man da schon achten muss.
Ja, und damit sind wir, finde ich, auch bei Lena Meissner, wo ich ganz fasziniert die Interviews geguckt habe, also auch aus dem Vorweg, finde ich, sehr offen, auch fokussiert irgendwie so, ne, und auch irgendwie, aber dann mit wirklich erstaunlichen Dingen, wo ich auch wirklich nochmal hören muss, hat sie das wirklich gesagt, dass sie noch nie einen Halbmarathon gelaufen ist, dass sie die Rennlänge auf dem Rad noch nicht gemacht hat, dass sie keine 10 Minuten bisher in Aero-Position gefahren ist und seit 2 Wochen erst überhaupt die Maschine da stehen hat. Da habe ich gedacht so, okay, das war, hat sie auch selber gesagt, eine steile Lernkurve.
Ja, war eine steile Lernkurve. Ich meine, sie hatte im vergangenen Jahr, Richtung Ende des Jahres, hat sie mit dem Gedanken gespielt, auf die Mitteldistanz zu gehen, hat das dann mit ihrem Trainer entschieden. Dass sie vorher nicht auf eine Zeitfahrmaschine kam, liegt daran, dass sie keine vorher bekommen hat.
Yeah.
Sie hat sich das Fahrrad selber gekauft und hat dann einmal so ein bisschen am Markt gestöbert, was denn so in ihrer Größe und auch im Bezahlspektrum ihres eigenen Portemonnaies liegt. Und da war eben so, dass sie sich fürs Cube entschieden hat, hat es erst knappe 2 Wochen vorher bekommen. Und ja, meinte halt auch die Lernkurve dann, wie du sagst, am Anfang nicht länger als 10 Minuten in der Position fahren können und dann
ja, auch wie gesagt, das kann ich überhaupt nicht fahren. Das ist erstmal alles, muss ich nochmal ein Bike-Fitting machen. Das hat sich nicht gut angefühlt und so.
Genau, ja. Und dann wächst da halt eine Athletin auch richtig in so dieses, in die neue Disziplin oder in die neue Distanz rein. Aber halt auch schon von Anfang an ganz klar das Ziel, so ich will definitiv nach Neuseeland Ende des Jahres und wenn das jetzt nicht klappt, dann muss es beim nächsten Rennen klappen.
Ja, Wahnsinn.
Aber eben vom Anfang an und man muss sagen, bei der ersten Mitteldistanz, dass dann eben alles so aufgeht im Profifeld und sie war ja zwischenzeitlich Dritte, hat sich dann auf den zweiten Platz vorgekämpft, ist dann mit Caroline Pohle zusammengelaufen. Da bin ich dann lustigerweise auch zwischenzeitlich mit denen gelaufen, war ich auch kurzzeitig mit.
Wo ist das Interview, Lars?
Ja, ich hatte das Mikro nicht mit. Ja. Und da ist dann auch ein richtiger Kampf entstanden und auch sie hat ja auch selber dann gesagt, dass die hinten raus es dann doch schon ganz schön anstrengend wurde. Also dann so eine Kurzdistanzlerin oder Kurzdistanzler merkt dann doch, dass so ein Halbmarathon was anderes als 10 Kilometer sind.
Wenn du noch nie gelaufen bist vorher.
Das hat mich auch überrascht, aber ja.
Weil der Halbmarathon ist ja jetzt nichts, wo man sagen würde, so das ist nicht einem schon mal irgendwie über den Weg gelaufen, so hätte ich gedacht jetzt.
Ja, das stimmt, aber wenn du als Kurzdistanzler trainierst, ist es ja so, ich meine 18 Kilometer sind ja auch schon fast 90 Minuten, also je nachdem in welchem Tempo es läuft, aber es sind ja so.
Hätte ich jetzt gedacht, dass die das schon mal irgendwann mal gemacht haben. So.
Ja, also hat mich auch ein bisschen gewundert, aber vielleicht so 18 Kilometer, dann kommen immer noch 3 Kilometer.
Ja, aber wer sind wir daran zu zweifeln, wenn man da so einschlagen kann und vor allen Dingen auch auf dem Rad, ich meine dafür, dass sie, da haben wir jetzt ja drüber gesprochen und dass sie sagt irgendwie so, oh, das hat doch alles überhaupt noch gar nicht gepasst und das war, muss ich erst mal nochmal gucken, bedeutete aber, sie ist schneller gefahren als Laura Philipp.
Ja, absolut. Aber sie meinte halt auch, dass sie gegenüber Caroline Pohle dann am Ende einfach den Kürzeren gezogen hat. Die hat dann nochmal ein bisschen mehr aufs Gas gedrückt und sie meinte auch, dass sie da einfach nicht die Chance hatte oder auch dieses Körpergefühl da mitzugehen. Und dass das auf jeden Fall eine Sache ist, die für die weiteren Rennen kommen muss, dass sie da einfach ein richtiges Bike-Fitting nochmal bekommt. Auch irgendwie so die Handgriffe, was so die Verpflegung angeht, dass da nicht.
Wie viel Potenzial steckt denn da bitte?
Ja, dass nicht die Hälfte der Verpflegung irgendwie so am Rahmen hängt, sondern dann doch in ihren Mund kommt, so ungefähr.
Sie hat sich praktisch an nichts gehalten. Das ganze Konzept, was vorher war, ist alles über den Haufen geworfen. Das wie eine Age-Grouperin, aber extrem erfolgreich.
Auch mega stabil. Auch beim Laufen dann so den Ehrgeiz zu haben, oder was heißt Ehrgeiz zu haben? Klar hat man den Ehrgeiz, aber einfach so stabil bei sich zu bleiben und dann noch alle Punkte doch noch irgendwie so abzuliefern, dass es bis zum zweiten Platz reicht. Mega.
Mega stark. Extrem Respekt und hat mir gut gefallen und da freue ich mich sehr auf die Zukunft, definitiv. Gewonnen haben wir gesagt, Laura Madsen aus Dänemark, die hat dann so ein bisschen aus die schwarz-rot-goldene Phalanx da vorne durchbrochen oder nicht nur ein bisschen. Ehrlich gesagt, ich kann gar nicht so viel zu ihr sagen, es ist ihre zweite Profisaison, aber offensichtlich auch eine, die sehr, sehr, sehr gut das da diktieren kann, weil sie einfach die schnellste Radzeit hatte und dass sie in so eine komfortable Position gebracht hat, dass dann auch die 10 schnellste Laufzeit dafür gereicht hat, dass sie vorne bleibt.
Richtig. Ich glaube, bei ihr liegt auch so ein bisschen der Triathlon-Sport so ein bisschen in der Familie. Der Vater selbst war schon auf Hawaii, sodass da vielleicht so ein bisschen der Funke mit übergesprungen ist, wird gut mitgefiebert. Ich bin der Meinung, und da mag ich vielleicht ein bisschen falsch liegen, da darf man mich gerne korrigieren, aber die beiden Madsens aus Dänemark, auch wenn sie den gleichen Nachnamen haben, sind nicht bekannt. Also Thor Bending Madsen ist nicht mit ihr verwandt, obwohl es beides gute Triathleten und Triathletinnen sind. Aber ja, die Radzeit sticht da schon so ein bisschen heraus.
Absolut, 2:18:12 und zweitschnellste Radzeit, wie gesagt, Caroline Pohle war dann 2:20:40.
Richtig.
Also schon ordentlich was rausgeholt.
Genau, die hat da selber richtig an der Kurbel gedreht, um dann Vorsprung herauszufahren.
Ja. Nicht unerwähnt bleiben soll Daniela Kleiser auf Platz 8, die schnellste Laufzeit hatte. Mal wieder, muss man glaube ich sagen, ne? Mit 1:14:39, also wirklich
durchs Feld geflogen.
Unfassbar schnell.
Ja, sie hatte, glaube ich, zwei irgendwie Defekte auf dem Fahrrad. Also da konnte sie nicht ganz so das Potenzial ausspielen, auch wenn sie jetzt nicht die extrem starke Radfahrerin ist es schon so, dass sie da einfach Zeit verloren hat, was ihr am Ende dann wahrscheinlich eine noch bessere Platzierung gekostet hat. Aber wie du sagst, also mit so einer Laufzeit, Hut ab.
Unfassbar gut. Also, so viel vielleicht erstmal zum Rennen der Profis. Wir müssen aber natürlich noch zum Rennen der Age Trooper kommen, denn da hat der Mann gewonnen, der hier neben mir auf der Couch sitzt. Lars, herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Er schnellster Age Trooper overall. Erzähl doch mal, wie war es bei den Age Groupern hinten, als es dann zu vorne wurde?
Also, ist es wirklich so, mir als Age-Grouper geht es wahrscheinlich so wie den Profis, die das erste Saisonrennen machen. Man weiß immer nicht, wie so der eigene Leistungsstand ist im Verhältnis zu den anderen. Dementsprechend war ich auch irgendwie ziemlich nervös, muss ich sagen. Vielleicht auch ein bisschen bedingt dadurch, dass ich die Woche vorher oder auch mit Anreise noch so ein bisschen verschnupft war, was sich jetzt auch nochmal so ein bisschen zeigt. Dadurch, dass mich die Kinder da ein bisschen angesteckt haben. Auch irgendwie, ich habe mich jetzt nicht komplett dadurch durcheinander bringen lassen, aber auch so Herzfrequenzvariabilität, Ruheherzfrequenz, alles Richtung Montag, Dienstag gepiekt. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, Uhr sagt unausgewogen und alles Mögliche, und dann hat sich es aber so langsam normalisiert. Aber es war dennoch so eine gewisse Unruhe und schon eine höhere Nervosität als sonst. Und beim Start hatte ich mich dann ganz sicher einen Block weiter hinten einsortiert, weil ich wusste, dass ich auf jeden Fall nicht zwischen 20 und 25 Minuten schwimmen werde, sondern war da ganz safe im Block 25 bis 30 Minuten, was ich auch gut bestätigt habe. Und ja, eigentlich wie ähnlich alle Rennen. Ich versuche so im Schwimmen so ein bisschen meine Nervosität abzulegen, gut reinzukommen und irgendwie einen guten Rhythmus zu finden. Bei so einem Rolling Start ist natürlich immer so ein bisschen problematischer, so seine Gruppe zu finden. Ja. Aber dann hatte ich dann doch irgendwann so dieses Gefühl, dass so 2-3 Athleten um mich herum waren, mit denen man da gemeinsam schwimmen konnte. Schwimmausstieg auch ganz lustig, weil man da an so einem Ponton geschwommen ist und dann so von den Helfern rausgezogen wurde, weil man keinen Grund unter den Füßen hatten, sondern
mit Schwung, oder?
Ja, so ein bisschen. Also ich habe mich da so wie so eine Robbe raufgelegt und dann haben die mich so in eine aufrechte Position geholt. Und dann war es halt so, wie so häufig, dass ich dann beim Fahrradfahren einfach versuche, so das Zepter in die Hand zu nehmen und bei meinen Nummern zu bleiben und da richtig gut reinzutreten. Dann habe ich auch noch einen Fehler gemacht, dass ich irgendwie die ganze Zeit auf meine Durchschnittsherzfrequenz geguckt habe, anstatt auf meine Herzfrequenz. Und dann habe ich mich gewundert, boah, meine Herzfrequenz geht überhaupt nicht runter, weil die Durchschnittsherzfrequenz erstmal am Anfang die ganze Zeit oben blieb. Und dann hatte ich da den Blick einmal zur Herzfrequenz gehabt und dann habe ich gesehen, okay, normalisiert sich alles. Und genau, die ersten 10 Kilometer relativ viele überholt und ich hätte gedacht, dass auch noch mehr vor mir waren im Laufe des Rennens, aber das hat sich dann ziemlich schnell aussortiert. Dann kamen schon so die ersten so ganz lange Profimänner durch und dann kamen ein paar Profifrauen, die ich überholt habe, und hatte dann einen anderen Athleten überholt, der auf einmal dann gut in meinem Windschatten geblieben ist. Ich habe mich immer in den Kreisverkehren umgedreht, ob das wirklich auch alles so mit Abstand ist oder nicht. So wie Jan Strattmann ist mir da schon ein bisschen der Kamm geschwollen. Aber war wirklich ein ganz, ganz fairer Athlet, im Gegensatz zu manch anderen, die man da überholt hat. Und da wundert es mich schon immer, dass wenn es so weit im vorderen Age-Grouper-Feld ist, dass da dann auch nicht so ein bisschen ehrlicher gefahren wird. Also ich meine, wenn man wirklich so die Möglichkeiten hat und gar nicht so gezwungen ist, also ich meine, wenn es weiter hinten ist, bei 2800 Athleten, funktioniert es nicht.
Dann ist man manchmal gefangen.
Genau, da ist man gefangen. Aber wenn es dann doch die Möglichkeiten gibt, dann finde ich, sollte der Wille so ein bisschen mehr vorhanden sein bei manchen, war so mein Eindruck.
Das hast du schön ausgedrückt.
Auf jeden Fall kommt dann der Brite kurzzeitig neben mich gefahren und er hat mich dann doch überrascht, dass er dann auf einmal neben mir auftaucht, weil ich dann bei echt ganz guten Werten war. Da musste er ja schon gut investieren und dann hat er mich gefragt, ob wir zusammenarbeiten wollen. Aber ich können wir gerne machen, und dann hat er sich vor mich gesetzt. Und meine Wattwerte sind dann echt runtergefallen und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass überhaupt kein Zug mehr so nach vorne ist.
Fahr schneller
war so mein Gedanke. Und dann hat es wirklich nicht lange gedauert, dann kam so die Autobahnabfahrt, so eine Rampe, wie man kennt. Und dann bin ich an ihm vorbeigegangen und habe wieder Druck gemacht und im nächsten Kreisverkehr habe ich mich umgeschaut und habe ihn halt nicht mehr gesehen. Und
klassische Demoralisierung.
Genau. Demnach war es wirklich ein komplett einsamer Tag, auch wieder beim Radfahren. Dann ja, immer wieder Profi und Profis, Profifrauen, Profimänner überholt, in die Wechselzone gekommen. Und dann war es wirklich so, dass ich gedacht habe, also so von meinem Gefühl her, so wie ich dem weggefahren bin, hätte ich gedacht, okay, ich habe da echt einen enormen Vorsprung rausgefahren. So schon gefühlt mir so auf die Schulter geklopft, wie gut ich das gemacht habe. Und dann war es ganz cool. Die Wechselzone in Valencia ist auch gefühlt ewig lang. Okay. Also ich bin wirklich mit dem Fahrrad da ewig gerannt, bis ich es endlich weghängen konnte. Und dann ist die Laufstrecke so, dass man mit einem Schlenker startet, dass man die ganze Wechselzone wieder hochläuft und dann die ganze Wechselzone wieder runterläuft, bevor man auf die eigentliche Laufstrecke geht. Also man hat so einen Schlenker, würde ich fast...
Einblick.
Genau, man hat so fast einen Einblick von 700 Metern oder so. Und in dem Moment, wo ich auf die Strecke gehe, läuft er mir schon aus der Wechselzone raus. Und dann denke ich so, wupp, das ist aber nicht so viel Vorsprung, das könnte eng werden. Und nach 6 Kilometern bin ich mit einem Profi zusammengerannt. Das war echt ganz gut am Anfang, weil er so ein bisschen Zug hatte und mich da mitgezogen hat. Und dann kurz vor der weitesten Wendemarke konnte ich ihn überholen. Und auf einmal höre ich aber ganz laute Schritte hinter mir unter einer Brücke und dann
Fluch der Carbonsohlen.
Fluch der Carbonsohlen. Läuft der an mir vorbei. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, dann bin ich jetzt Zweiter. Das ist für mich auch komplett in Ordnung, weil bis zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, lief der Lauf richtig gut. Also ich habe geplant, mit so einer 3,45 zu laufen, hatte wirklich auch ziemlich Respekt davor, was so die Schienbeine sagen, weil ich da immer noch so ein bisschen mit Schmerzen struggle. Aber ich bin da wirklich richtig gut reingekommen, hatte so einen Rhythmus, wo ich gedacht habe, den könnte ich jetzt, keine Ahnung, bis Barcelona laufen oder so.
Wohl dem, der eine 3,45 bis Barcelona laufen kann. Ja, meine lieben Zuhörer, ich gucke auch neidisch drüber, aber so ist es nun mal.
Ja, wer weiß, ob es bis Barcelona gehalten hätte, aber so war der Gedanke. Und in der zweiten Laufrunde, und es war dann schon so ein bisschen der Gedanke, natürlich geht es darum, dass ich nicht wusste, wann er ins Wasser gegangen ist.
Der
Fluch des Rolling Starts war einfach da. Und es war auf jeden Fall so beim Laufen so ein Gefühl für mich, ich muss mein eigenes Rennen gestalten und will so die Pace, die ich hatte, einfach so beibehalten. Und auf den letzten 3 Kilometern hatte ich nochmal versucht, so ein bisschen mehr Zug reinzukriegen und bin dann halt über die Ziellinie gelaufen und war für mich also wirklich ein nahezu perfektes Rennen, so wie es gelaufen ist. Guck auf meine Uhr, unter 4 Stunden. Ich glaube, das ist echt so, oder es ist die schnellste Mitteldistanz, die ich absolviert habe. Auch wenn die Laufstrecke, ich glaube, so 300...
Du bist ja auch immer noch fast Rookie, muss man sagen. Deine wievielte war es? Zweite oder dritte?
Mitteldistanz war die dritte, ne? Ja. Nee, die vierte. Die vierte war es.
Genau. Na, siehste.
Die vierte. Und dann habe ich erst ziemlich viel später mitbekommen, dass oder er hat es mir dann, glaube ich, sogar selber gesagt, so von wegen, dass ich ihn ja um 15 Sekunden noch distanziert habe. Also ja, letztendlich ist das immer nur so ein Erfolg für sich, weil ja die Gesamtwertung overall nicht stattfindet für die Age-Gruppe.
Ja.
Aber ja, dass ich da so in die Saison in dem Sinne reinkomme, hat mich selbst überrascht und auch mit dem Halbmarathon, oder der Halbmarathon war ja irgendwie 300 Meter weniger oder so, aber nichtsdestotrotz mit der 1,15, ja, ich glaube, das ist so die größte Überraschung, die ich mir da gezeigt habe.
Sehr schön, ja, wir haben es alle am Ticker verfolgt aus der Redaktion, wir sind natürlich immer mächtig stolz und beteiligt daran, das schreiben wir uns auch dann so ein bisschen mit, also wir sind, da sind wir wirklich, so dreist sind wir und sehen das auch als unseren Erfolg, also vielen Dank dafür.
Danke auch.
Ja, und das in diesem Zusammenhang soll nicht unerwähnt bleiben, dass wir in der Redaktion noch eine andere sehr gute Leistung zu feiern hatten, das schon am Wochenende davor, wenn wir vom schnellen Laufen reden, reden wir natürlich von Simon Müller und da haben wir, habe ich sehr mit den Ohren geschlackert, irgendwie 2:23 ist der gelaufen beim Hannover Marathon.
Und wir haben da auch die Ohren geschlackert und wenn ich gucke, was er über den Marathon für einen Schnitt gelaufen ist, das ist einfach unfassbar. Also das ist ja fast ein 3,20er Schnitt, glaube ich, oder ein bisschen langsamer, aber absurd. Auf jeden Fall in den 20ern. Ja, 8. Platz, glaube ich, bei der deutschen Meisterschaft müsste es, glaube ich, gewesen sein. Also Top 10 deutsche Meisterschaft, Marathon.
Jo. Läuft bei uns, würde ich sagen. Also so viel Eigenlob sei uns hier gestattet. Da haben wir uns sehr, sehr drüber gefreut. Also macht weiter so. Wir können noch mehr Ergebnisse gebrauchen dieses Jahr.
Als ich Training Peaks geöffnet habe, jetzt heute Morgen, war, habe ich auch gleich mit den Ohren geschlackert, weil der nächste Wettkampf ist ja schon wieder fast um die Ecke. Fünf Wochen und was, sechs Tage, fünf Tage. Nee, heute ist Montag, sechs Tage also nur noch. Dann steht schon der Ironman Hamburg vor der Tür.
Tja.
Muss noch mal was kommen.
Es läuft. Ja, Ironman ist ein gutes Stichwort. Großes Rennen lag hinter uns. Lass uns da auch noch mal rübergehen und dann müssen wir auch noch einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Ironman Südafrika, auch mit Überraschung.
Aus deutscher Sicht natürlich freudig, dass Laura Zimmermann Platz 3 erreicht hat. Voll gutes Rennen.
Aufs Podium gekommen.
Genau,
aufs Podium gekommen. Beharrlich vorgearbeitet.
Sehr beharrlich. Also nach einem Rückstand von knapp 8 Minuten nach dem Schwimmen. Es zeigt sich einfach diese wirklich gute Konstanz übers Radfahren und Laufen und auch immer wieder da dieser Glaube, die Leistung eben bis ins Ziel zu bringen.
Bis zum Ende, ne? Am Ende wird halt abgerechnet.
Leider kann man sagen, für Daniela Bleimehl das Ziel leider nicht mehr erreicht, weil sie hat den Tag schon ziemlich gut mitbestimmt bis zum gewissen Punkt.
Ja, absolut. Südafrika ist einfach, scheint ihr zu liegen. Das ist ihr, da hat sie auch schon gewonnen und es sah eigentlich danach aus, man kann es so sagen. Und dann verschwand sie aus dem Tracker und man wusste auch erst nicht, was ist passiert. Jetzt kam die Auflösung hinterher. Sie hatte eine Oberschenkelverletzung, Muskelfaserriss möglicherweise. Das wird jetzt alles erkundet. Das tat mir körperlich fast genauso weh beim Lesen, wie es ihr wahrscheinlich weh getan hat. Ich hatte selber sowas Ähnliches. Bei mir hat es sich dann nicht als Riss rausgestellt, sondern nur als Verhärtung. Aber das ist einfach so ein Punkt, wo du weißt, es kann nicht mehr weitergehen. So. Ja, und das ist schon echt bitter. Sie hatte das schon beim Radfahren, hat sich schon angedeutet und sie wollte dann nochmal, als sie dann letztendlich dann drohte, ihren Platz zu verlieren, nochmal versuchen mitzugehen und dann war es aus.
Ja, ich glaube, wenn du den ganzen Tag dann auch noch so, oder bei der Laufstrecke auf jeden Fall noch damit zu kämpfen hast und eben in dieser ganze Zeit auch in dieser mentalen Spirale bist, so versuch den Schmerz wegzudrücken, dein Tempo zu halten und wenn dann so die Gegnerinnen oder Gegner an dir vorbeikommen und dich dann doch so ein bisschen brechen, ja, ist dann vielleicht auch der Punkt erreicht, wo es die richtige Entscheidung ist, dann auszusteigen bei einer Verletzung, auch wenn es eben so knapp vorm Ziel ist.
Ja, und für sie einfach extrem bitter, weil ich glaube, das wäre auch die Chance gewesen zu zeigen, so hey, ich bin noch da, ne? Ich kann angreifen, ich kann das dominieren und ja, das ist echt ein bitteres Aus.
Ja, wobei bis zu dem Zeitpunkt auch wenn sie jetzt eine Verletzung hatte, ich glaube, ich würde da eher das Positive aus ihrer Sicht mitnehmen, dass es da schon ziemlich viel zusammenpasst.
Ja.
Ich meine, wenn man guckt, wer da noch so mit am Start war, für manch andere doch sehr prominente Starterinnen, wie zum Beispiel Daniela Rief, hat es ja an dem Wochenende auch überhaupt nicht zusammengepasst.
Ja.
Von daher sollte da aufgrund der Verletzung auch eher das Positive überwiegen, als dass man sich da über irgendwas ärgert, weil es ja schon nicht an der Leistung lag.
Ja, also da hoffentlich alles Gute für die Regeneration. Ja, Daniela Rief, du hast es angesprochen, Achte ist sie geworden am Ende. Auch mit, so hat sie sich auf Instagram geäußert, mit Muskelproblemen ins Rennen schon gestartet. Von daher auch hat sie es erwartet, dass es eine harte Nummer wird, aber dass es so aus der Spur laufen würde, hat sie nicht erwartet. Das war auch für sie eine Überraschung. Sie hat gesagt, auch beim Laufen hat sie geschrieben, war das Einzige, was sie gesagt hat, Joggen ist schneller als Gehen. Also jetzt mal voran. Für sie ging es ja letztendlich darum, ins Ziel zu kommen, den Platz zu validieren, um halt in Nizza starten zu dürfen. Und da hat sie gesagt, das ist positiv, dass sie das erreicht hat. Ansonsten wartet noch viel Arbeit, da muss sie erstmal wieder ran, dass sie da zu alter Stärke wieder zurückkommt.
Ja, da wäre wahrscheinlich auch so der Punkt, wenn man nicht diesen Druck der Validierung hätte, dass da wahrscheinlich schon früher Schluss gewesen wäre, könnte ich mir vorstellen.
Ja, oder möglicherweise wäre sie vielleicht dann gar nicht gestartet, wenn sie sagt, dass sie schon Probleme hat. Aber wenn das also in diesen Zeitplan, den du im Jahr hast und sagst irgendwie so, naja komm, ich werde es schon irgendwie so schaffen ins Ziel, aber Langdistanz bleibt Langdistanz.
Und wenn einem die zeitlich davonläuft sozusagen in der Planung des Jahres, dann funktioniert das nicht. Deshalb ja, ja, wahrscheinlich in dem gesamten Terminrunk dann vielleicht die beste Entscheidung gewesen, sofern es nicht verletzungsbedingt irgendwie weiter aufbricht.
Ja, ein weiteres deutsches DNF, Laura Jansen, die eine Mülltonne gepostet hat und gesagt, manche Tage sind einfach in übertragenen Sinn für die Tonne, hat Kreislaufprobleme beim Laufen bekommen. Total, ja, musste rausnehmen. Für sie auch eine bittere Geschichte, war auch gut mit dabei, gut im Rennen. Naja, Saison ist noch lang.
Richtig, deutsches Podium trotzdem erreicht durch Laura Zimmermann.
Ganz genau.
Ja, also eigentlich kein schlechtes Rennen bei den Frauen.
Genau, da können wir jetzt gerade selbst noch nicht sagen, also der dritte Platz hätte oder würde für Laura Zimmermann bedeuten, dass sie den Slot für Nizza hat. Ob sie den tatsächlich validiert hat oder nicht, kann ich jetzt gerade in diesem Moment nicht sagen. Also nicht validiert, ob sie ihn angenommen hat, ob sie nach Nizza will oder ob sie sich auf andere Ziele konzentriert. Das wird man dann nochmal sehen. Dass soweit das Rennen bei den Frauen gewonnen hat, das sollen wir natürlich nicht verschweigen, komm. Marta Sanchez vor Dieder Diederichs und eben Laura Zimmermann, wie angesprochen. Bei den Männern, da war auch ganz schön was los.
Da war ganz schön Betrieb unterwegs, vielleicht auch durch eine offensive Renngestaltung eines Cameron Worth. Der Australier hat einfach mal wieder gezeigt, dass er da wirklich ja, fürs Rennen gemacht ist. Nicht nur für den Ironman. Wenn man sich seine Wettkampfvorbereitung anschaut, dann ist die für viele Triathleten wahrscheinlich schon nicht von dieser Welt.
Nee.
Mit dem Amstel Gold Race und Flash Wallon hat er einfach mal zwei richtig harte Radrennen in seiner Vorbereitung gehabt.
Ganz genau. Dann eine Reise nach Südafrika, das ist ja auch nicht gerade um die Ecke.
So ist es. Eine Reise nach Südafrika und dann wahrscheinlich mit einem der besten Schwimmen, die er hat. Also kommt echt ganz vorne mit aus dem Feld, aus dem Wasser, so rum. Ganz was? Vorne im Feld mit aus dem Wasser.
Ja, was ist da passiert? Sechster nach dem Schwimmen.
Ja, aber auch kein großer Abstand.
2 Minuten auf Josh Amberger, der als so Instanz gilt, quasi so für schnelles Schwimmen.
Genau, der Goldstandard ist so
das
ungefähr.
So kann man das sagen.
Ja, also hat mich auch richtig überrascht, zumal er aktuell auf Instagram gar nicht so viel dazu gepostet hat, sondern dann doch bei den Frühjahrsklassikern ziemlich mit eingespannt war beim Team Ineos. Ja, mega. Und man muss dazu sagen, nach etlichen Jahren auch mal wieder ein Schwimmen in Südafrika, was über die volle Distanz ging.
Absolut.
Also kein gekürztes Schwimmen oder irgendwas anderes im Format, sondern ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal da überhaupt
lange her.
Genau, eine richtige Langdistanz ausgetragen wurde. Und wie es dann so ist, ich meine, der Australier ist dafür bekannt, dass er stark Radfahren kann, hat da das Zepter in die Hand genommen, aber es gab noch einen anderen Athleten, der ist ebenso gut Radfahren kann.
Ja, der ja eigentlich fast schon berüchtigt ist für seinen Strava-Account, Rasmus Svenningsen. Er hat's geschafft, das Rennen zu gewinnen, bei dem er ja, das ihm sehr, sehr, sehr viel bedeutet, und der hat wirklich auch, ich weiß nicht, wie oft ich diesen Namen im Podcast schon in den Mund genommen habe und gesagt hat, so als Mitfavorit mit ausgegeben. Wir haben über seine Trainingseinheiten gesprochen, auch sind da ganz viel, da ist er ja quasi für bekannt, für extreme Trainings und so weiter, die auch den einen oder anderen, seien wir so ehrlich, den Kopf schütteln lassen und gesagt haben, so, was macht der denn?
Ja, es wirkt ja teilweise so, dass er eher ein Trainingsweltmeister ist.
Ja.
Also bei den Werten, die er da teilweise auf Strava postet, denkst du ja, der muss ja das Feld eigentlich wirklich komplett zerlegen.
Ja.
Also das ist, was der auf dem Fahrrad dann teilweise postet. Deshalb, ja, dass er es jetzt wirklich mal bis ins Ziel bringt, phänomenal.
Ja, und hat es tatsächlich auch gemacht. Also er hat tatsächlich das Feld zerlegt auf dem Rad. Beste Radzeit hier mit 4:14:35 im Vergleich zu Cameron Worth, der die zweitbeste hatte. Und das ist Cameron Worth, ne? Der hat 4:20:11 gehabt. Und der hat auch gesagt, hier, das lasse ich nicht gelten, quasi mein Vorprogramm. Rasmus hat heute einfach gekillt.
Ja, zumal Cameron Worth ja auch gesagt hat oder geschrieben hat, dass er da erstmal versucht hat, an Rasmus Svenningsen dran zu bleiben, aber ihm da die kalte Schulter gezeigt wurde. Und 6 Minuten ist halt schon erstmal auch echt eine Bank gegenüber Cameron Worth rauszufahren.
Ja, Dann ist er beim Laufen nochmal vorbeigegangen, hat sich nochmal, also Cameron Wolf hat sich nochmal an die Spitze gesetzt, voller Selbstbewusstsein. ja, und nur um dann wieder eingeholt zu werden und dann auch noch, ja, letztendlich auf den dritten Platz dann durchgereicht auf den letzten Metern von Mathias Pedersen, der auf Platz 2 gelandet ist. Aber ja, da war auf jeden Fall eine Menge los. Spannende Geschichte, ja, Rasmus Svenningsen, wie gesagt, dass er diesen großen Sieg nach einer schweren Zeit mit langwierigen Verletzungen, eigentlich 2 Jahre, an denen er rumgedoktert hat, auch mentale Probleme zwischendrin drin gehabt, hat das so öffentlich gemacht. Es ist so positiv zu sehen, dass sowas auch nochmal zu einem guten Ende führen kann. Ja, der ist auch erst 31. Darf man auch nicht, ich finde, der ist jetzt auch schon so viele Jahre irgendwie geistert der so durch die Geschichten, dass man dann immer denkt, der ist bestimmt schon länger und älter dabei, aber 31 ist ja auch noch kein Alter.
Das ist noch kein Alter. Da könnte man mit der Langdistanz beginnen, oder? Hawaii-Qualifikation dadurch in der Tasche, ebenso wie eben Pedersen war das, ne?
Ja.
Genau. Und Cameron Worth und als viertes nicht zu unterschlagen Leonard Arnold, ja, der sich eben mit dem vierten Platz auch direkt für Hawaii frühzeitig in der Saison qualifiziert. Letztes Jahr ja so das erste Mal für manche vielleicht so ein bisschen überraschend im Profizirkus da richtig auf den Schirm gekommen, als er lange Zeit beim Ironman Switzerland da eben auch das Rennen mitgestaltet hat und sich am Ende nur Jan van Berkel geschlagen geben musste. Hat jetzt einfach gezeigt, dass er da auch weiterhin echt stark mit dabei ist. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr, wo die Qualifikation doch sehr eng an Nizza lag, hat er jetzt auch, wie die ganzen Mitteldistanzathleten, komplett Ruhe fürs Jahr, kann sich da komplett auf Hawaii vorbereiten und hat einfach gezeigt, dass er da schon mit gut von der Partie ist.
Absolut. Ein Ausrufezeichen-Auftritt habe ich mir hingeschrieben. Also, weil das ist tatsächlich, ich meine, viertbeste Schwimmzeit, viertbeste Radzeit, drittbeste Laufzeit, keine Schwächen letztendlich gezeigt, wenn es nicht für ganz vorne mit den Wahnsinnigen da gereicht hat, muss man sagen, noch nicht vielleicht. Ich meine, hat immerhin Bart Arnutz, der Fünfter geworden ist, beim Laufen in Schach gehalten und das ist, Bart Arnutz ist halt so ein Kandidat, der die zweitbeste Laufzeit hingelegt hat, der kommt halt häufig von hinten und so. Und wenn man den dann so im Laufen, das ist schon ein Ausrufezeichen. Spannend, auf jeden Fall spannender Name, jetzt dabei, auf jeden Fall gesichert die Quali.
Easy. Easy als Vierter ins Ziel gekommen.
Es ist schon gut.
Auf jeden Fall. Auch Anfang der Saison so frühzeitig das zu haben. Und auch Cameron Worth hat selber gesagt, ob es jetzt die erste Hawaii-Quali ist oder die fünfte oder die wievielte, ist immer was Besonderes, sich für Hawaii zu qualifizieren.
Ja.
Und wie so eine Jagd nach Qualifikation aussehen kann, hat er im vergangenen Jahr selber gemerkt. Dann bei der ersten Langdistanz nicht geschafft, bei der zweiten Langdistanz nicht. Der ist ja wirklich seiner Qualifikation hinterhergerannt und hat dann ein Rennen nach dem anderen gemacht.
Ja.
Und da entsteht dann schon auch ein Druck für einen Profi. Er hat es am Ende dann schon geschafft, aber ja,
wer manchmal weiß, lässt man dann hinten raus auch Federn. Ja.
Vielleicht hat man ja in Nizza dann vielleicht auch so ein bisschen gesehen, dass dann auch einem Cameron Worth da vielleicht mal ein bisschen der Atem ausgeht.
Ja, auf jeden Fall spannende Namen, die sich da jetzt schon qualifiziert haben. Das wird auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ein ganz, ganz bitterer Moment gab es noch im Rennen. Matt Troutman hatte einen bösen Crash. Habe ich gesehen, heftiges Video gepostet, zerschnittenem Gesicht und so weiter, alles aus dem Krankenhaus irgendwie so. Alles lebend überstanden, muss man sagen, irgendwie, aber heftig anzugucken. Er sagt, er hat keine Erinnerung mehr, was passiert ist. Hat sich da im Krankenhaus wiedergefunden. Das ist natürlich immer was man nicht so, was man nicht sehen will. Auf diesem Weg alles Gute in die Richtung. Da war auf jeden Fall eine Menge los und wir stehen vor einem Wochenende.
Wir wollen die Ergebnisse, Lapu Lapu war Anne Reichmann noch auf Platz 2 hinter Els Wieser.
Ja, wir haben genau. Natürlich den Ticker, man kann das alles nachlesen. Aber schön, dass du mich daran erinnerst, dann wollen wir das ja nicht unterschlagen.
Richtig, wir haben es am Anfang gesagt, wir wollen es nicht unterschlagen, auf Gran Canaria, Rebecca Robisch und Leonie Consala, Zweite und Dritte geworden. Also da.
Gott sei Dank behältst du den Überblick.
Das sind so die Punkte, ne? Ich hoffe, ich habe keine deutsche Athletin oder Athletin vergessen, aber ich glaube, das waren alle Rennen.
Ansonsten kann man das auf jeden Fall nochmal nachlesen auf trimark.de.
So da ist es.
Schwarz auf weiß.
Aber jetzt zum kommenden Wochenende.
Ja.
Richtig großes Rennen.
Wir können nicht anders, obwohl wir schon sehr, sehr viel geredet haben, müssen wir darüber aber jetzt aber auch nochmal reden müssen. Ey.
So ist es. Eines der größten Rennen Amerikas steht vor der Tür.
Ja, der Ironman Texas.
Dieses Jahr Bestandteil der Ironman Pro Race Series oder der Pro Series. Auch die erste Langdistanz. Es gab bis jetzt ein Rennen mit dem 70.3 Oceanside. War das erste Rennen der Pro Series, auch schon gut besetzt. Und nach dem Wochenende werden wir dann wahrscheinlich so ein bisschen gerade bei den Männern uns dahingehend orientieren können, wer denn die Pro Series wirklich in Angriff nimmt oder wer da gute Punkte macht. Weil gegenüber der Mitteldistanz gibt es bei der Langdistanz 2500 Punkte mehr zu gewinnen für den Sieger, also 5000 Punkte. Für alle weiteren Platzierten ist die gleiche Sache, wie es eben auch bei der Mitteldistanz ist. Mit jeder Sekunde Rückstand zum Sieger oder zur Siegerin gibt es einen Punkt weniger.
Ja, so. Wir werden ein paar Namen sehen, die auch ja in Oceanside schon am Start waren. Und auch der Ironman Texas gehört zu den Rennen, unheimlich voll war, wo viele gesagt haben, wir wollten da gerne noch rein, aber dann war es auf einmal geschlossen, so dass es hätte noch größer werden können. Und der Grund, warum ist das so? 6 Männer und 6 Frauen dürfen sich danach für ein WM-Ticket darüber freuen. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer. Das sind natürlich eine Riesenanzahl an Slots.
Es ist halt eines der großen Championships-Rennen. Also es ist die North American Championship. Ähnlich wie quasi European Championship gibt es da 6 Plätze zu vergeben und je nachdem, wann man es halt macht, gibt es halt schon ein paar Athletinnen oder Athleten, die eben schon im Vorhinein qualifiziert sind, sodass da teilweise die Plätze auch weiter nach hinten gegeben werden können, was jetzt nicht unbedingt der Fall schon in Texas ist, aber nichtsdestotrotz, 6 Plätze sind 6 Plätze, das heißt, da können auch mal Namen mit auf die Liste, die man nicht ganz so auf dem Schirm hat. Wenn wir jetzt auf die Pro-Series gucken, sind es bei den Männern ja vielleicht so um die 6 relevanten Athleten, die auch schon Punkte in Oceanside gesammelt haben. Bei den Frauen sind es 3 oder vielleicht, ja, ich glaube 3 waren es. Erstmal so die mit mehreren Punkten. Und bei der Pro-Series ist es halt einfach schon so, dass auch, würde ich sagen, Namen, die mit zu denjenigen gehören, die auch in Oceanside auf jeden Fall eine Rolle spielen können. Braden Curry, der 6. wurde in Oceanside, ist derjenige, der ja so die Rangliste anführt aktuell. Von den Athleten, die am Start sind, Linus Sanders führt die Liste aktuell an, nach dem Wochenende mit Sicherheit nicht mehr, weil er nur in Anführungsstrichen die 2500 Punkte hat. Aber eben Braden Curry, genauso wie Chris Leiferman oder eben auch Matt Hansen und Joe Skipper auch noch, sind alles Athleten, die zum Beispiel einem Patrick Lange aktuell ein paar Punkte Vorsprung haben in der Race Series. Und mit Joe Skipper, dem Briten, wissen wir auf jeden Fall, dass da noch einen Athleten gibt, der sein Auge sehr, sehr hart auf den Gesamtsieg der Race Series ausgerichtet hat.
Auf jeden Fall, genauso wie Patrick Lange, also das eint sie auf jeden Fall, das, was sie auch eint, ist ihre Laufstärke, glaube ich, so, das kann man sagen, auch wenn Patrick Lange da vielleicht noch ein bisschen die Nase vorne hat, das werden wir sehen. Das wird auf jeden Fall, auch dieses Rennen birgt halt genug Zündstoff, also das heißt nicht Zündstoff, aber genug Potenzial dahingehend, dass man Aufholjagden möglicherweise sieht. Man hat schnelle Schwimmer mit drin, die, ne, wo man sagen kann, ja, dass, wenn die vorne wegkommen, mal gucken, wie lange die sich halten. Also es ist auf jeden Fall genug Potenzial da.
Meldefeld hat extrem Potenzial, auch wieder um ein richtig spannendes Rennen zu haben. Also das finde ich auch, wie du sagst, mit Joe Skipper, der ja auch so erstmal vom Papier her die Radmaschine im Feld ist und da hoffentlich nicht, so wie im vergangenen Jahr, einen falschen Abzweig nimmt oder den Abzweig gar nicht nimmt, sodass die Radstrecke auf einmal verlängert wird. Das Gleiche gilt für Patrick Lange, dem es in Oceanside passiert ist. Aber wenn wir jetzt mal von den Namen weggehen, die eben schon bei der Pro Series gestartet sind, so gibt es da einfach auch 2 Athleten, die im vergangenen Jahr da schon in Texas für Furore gesorgt haben. Einmal ist es der Pole Robert Wilkowicki, oder ich weiß nicht genau, wie man den Nachnamen einspricht, war schon vielleicht gar nicht so schlecht. Ja. Jetzt wird es ein bisschen leichter mit dem Amerikaner Matthew Marquardt. Ja. Vielen überhaupt nicht bekannt. Letztes Jahr sich die Qualifikation in Texas geholt. Auch bei den Ironman-Kommentatoren ziemlich für Fragezeichen gesorgt hat, als er in Nizza auf einmal die Führung übernommen hat. Also ja, Medizinstudent, der im vergangenen Jahr sein erstes Jahr Profilizenz hatte und eben sich auch gleich ziemlich weit nach vorne gespielt hat in der PTO, im PTO-Ranking. Zählt auf jeden Fall, würde ich sagen, zu einem derjenigen, die gerade aufgrund seiner Schwimmstärke definitiv vorne im Feld mitspielen.
Ja, und für ihn natürlich Heimspiel, hat auch bisher bis auf Nizza seine Profirennen alle in den USA gemacht und vor allen Dingen auf der Langdistanz eben da auch dreimal schon auf dem Podium gestanden. Spannende Person. Also du hast ja gesagt, irgendwie auch diese, ja, wenn dann Leute wieder rauskommen, und das ist ja, gerade bei den US-Rennen hat man das ja immer mal wieder, dass dann Leute auftauchen, die wir in Europa vielleicht nicht so auf dem Schirm haben.
Ja, aber er hat ja auch gezeigt, also in Nizza.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ist Elfter geworden.
Ist Elfter geworden. Also er hat jetzt auch dann auf der europäischen oder in dem Sinne auf der Weltbühne gezeigt, dass er jetzt nicht so schlecht unterwegs ist. Genauso wie Robert Wilkowicki, der ja auch in Nizza nicht verkehrt abgeschnitten hat.
Ja, und der ja auch schon in Frankfurt auf dem Podium gestanden hat. War 22 Zweiter in Frankfurt. Und das ist so ein Athlet, den man auch vielleicht nicht immer so ganz, ja, weil der jetzt irgendwie groß Social Media oder so, deswegen da keine so große Präsenz hat, wird er halt auch oft unterschätzt. Aber der ist einer, der auch keine Schwäche hat. Und das ist halt immer, wenn du wirklich von Anfang an dabei sein kannst mit einem guten Schwimmen und dann eben nachlegen kannst, ohne dass du heißt, okay, ich muss jetzt irgendwie mein Rennen auf eine gewisse Art gestalten, weil ich sonst keine Chance habe, ist der halt ja ohne echte Schwäche dabei. Und das ist dann immer besonders spannend zu sehen, finde ich, in solchen Feldern, wo du dann eben so Athleten hast, wie, sagen wir, wie es ist, Patrick Lange, der eine klare Laufstärke hat, wo der die dann ausspielen kann.
Ja, er kann sozusagen alle Asse erstmal im Ärmel behalten, bevor er irgendeins ausspielt. Es ist absolut richtig. Und ein Athlet, der da auch mit reinspielt, würde ich sagen, der am Anfang erstmal die Asse bei sich behalten kann und der in Amerika wahrscheinlich ziemlich unterm Radar ist, ist Paul Schuster. Paul Schuster, vergangenes Jahr überhaupt nicht am Start gewesen. 2022 Vierter in Frankfurt geworden, hat sich damit die Qualifikation für Hawaii geholt und hatte auch eine Wildcard für die PTO US Open, doch in der Vorbereitung dahin wurde er auch, ich glaube sogar in den Woodlands, auch in Amerika, in den Woodlands in einen Unfall verwickelt, sodass er sich kurz vorher den Arm gebrochen hat. Aber da war es auch so, dass er im Rennen eben mit dem Polen Robert Wilkowicki mit dabei war. Auch lange, ich glaube, zwischenzeitlich hat er ja, glaube ich, sogar geführt.
Ja.
Hat es dann am Ende nicht ganz geschafft, aber auch aufgrund seiner Schwimmstärke, glaube ich, halt schon, wenn alles passt und er da gut unterwegs ist, kann er da vielleicht an seine alten Ergebnisse anknüpfen.
Ich habe mir aufgeschrieben, hier als Stichwort, guter Schwimmer mit Mut für ein beherztes Rennen. Das ist der traut sich dann halt auch zu sagen, ich übernehme das jetzt, weil ich bin hier, um das Rennen zu gewinnen. Das weiß ich noch, in Frankfurt, da war es genauso, dass er gesagt hat, so, ey, nicht mehr, was soll ich machen? Ich meine, jetzt ist die Chance, ich muss sie nutzen und entweder das funktioniert oder das funktioniert nicht.
Ja,
aber sonst weiß ich es am Ende nicht. Ich habe jetzt die Chance, an die Spitze zu gehen, also mache ich es auch.
Richtig, dass es nicht so ist, dass man eben seinen Qualifikationsplatz absichert, sondern eben wirklich sagt, okay, komm, alles auf eine Karte, ich schaff's. Ja, Johannes Vogel war auch sowas. Er meinte auch, ja, ich weiß nicht, ob es nicht eventuell so gewesen wäre, wenn ich da so ein bisschen langsamer gelaufen oder ein bisschen langsamer gestartet wäre oder hier und da. Da meinte ich, naja gut, mit einem langsamen Lauf oder langsamen Radfahren würdest du wahrscheinlich auch nicht die Qualifikation holen. In dem Fall eher Platz 2. Da meinte er, ja, das stimmt auch. Ja. Also finde ich es eher sympathisch, wenn man wirklich so wie Paul Schuster damals auch, die ja irgendwie so versucht, das wirklich hinzukriegen, wenn sich da einmal so die Tür öffnet, wer weiß. Ich meine, man ist nicht in jedem Rennen, wenn man nicht unbedingt irgendwie Jan Frodeno ist oder so, in der Lage, diese Situation zu bekommen. Und wenn man die dann einmal hat, denke ich auch, komm, versuch mal, also versuch es und im Ziel dann, weiß ich nicht, als 15. ins Ziel zu kommen und dann zu sagen, ja, ach, vielleicht hätte ich das doch machen sollen. Ja. Und es ist doch viel schöner zu sagen, ey Mann, ich habe es versucht, aber ich bin 15. geworden und lieber das so zu sehen als andersrum.
Ja, wir werden sehen. Also auf jeden Fall finde ich interessant, dass du den auch mit aufgeschrieben hast. Ich meine, aus deutscher Sicht noch auf jeden Fall spannend, Florian Angert. Und da ist es wirklich spannend, denn das ist die nächste Gelegenheit für ihn halt jetzt so nach, naja, wie soll man sagen, wir haben das ja alles analysiert, Oceanside platzierungstechnisch nicht da, wo er hin möchte, glaube ich, aber der sehr, sehr gezielt sich jetzt vorbereitet hat auf Texas, schon ewig da ist irgendwie so und man sieht ihn auf Instagram schwitzen, irgendwie sich an die Bedingungen, die sehr heiß waren jetzt in den letzten Tagen, da versucht anzupassen und das kann natürlich auch ein Faktor werden am Ende.
Ja, also finde ich auch sehr spannend. Ich glaube, ja, er war nicht hundertprozentig zufrieden mit Oceanside, aber hat er auch gesagt, dass es so in die richtige Richtung ging, dass er da wieder zurückkommt. Kann man echt gespannt sein, wenn er da beim Schwimmen mit dabei ist und eventuell das so alles hinkriegt, wie er sich das erhofft, gerade mit der langen Vorbereitung. Könnte es eventuell auch so einer sein, der da mit vorne reinkommt. Aus deutscher Sicht sonst noch Sven Wies mit dabei, Timo Schaffelt, dann noch Matti Weitz, Paul Schuster und Lukas Stahl.
Genau, und einen haben wir noch vergessen, Jonas Hoffmann.
Stimmt.
Der immer interessant ist, hinten raus, für immer für ein Laufbattle gut, also auch ein sehr, sehr starker Läufer.
Ähnlich wie Leonard Arnold, letztes Jahr das erste Mal qualifiziert, er hatte sich mit dem Ironman Nizza für Nizza qualifiziert.
Ganz genau.
Und ähnlich wie Leonard Arnold hat im vergangenen Jahr auf jeden Fall so die gleichen Stärken gezeigt. Also ein okayes Schwimmen, ganz okay auch Radfahren, dann große Stärke beim Laufen. Jonas Hoffmann zeigt ja seine Laufstärke auch im Winter immer wieder bei, ja, wie sagt man das, speziellen Laufrennen?
Yeah. Läufen.
Bei Läufen, genau. Ja, also ohne so komischen Sport davor.
Duathlon auch und so, ja. Ne, ist ja auch mit dabei. Also immer wieder sehr, sehr beachtliche Ergebnisse da am Start und hatte dann bei der, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bei der WM ein bisschen Pech. Ich glaube, hatte sich Corona eingefangen kurz vorher und hat das dann aber erst im Nachhinein, gefährliches Halbwissen jetzt, glaube ich, aber da hatte er dann zu kämpfen. Deswegen, sehr, ist auch noch neu, wenn man so will, auf der langen Distanz, ne? Dann noch nicht so viel Erfahrung, von daher spannend zu sehen. Ja, und dann Patrick Lange. Wir müssen natürlich jetzt über Patrick Lange nochmal reden. Volle Konzentration. Ich finde, er hat echt so eine Sonderrolle jetzt dadurch, dass er eben als einer der wenigen gesagt hat, irgendwie so, nein, ich mache nicht die T100-Serie, wir haben das ja alles schon erörtert, sondern ich mache genau das. Ich mache die Pro-Series und jetzt kommt es drauf an.
Ja, wir hatten auch schon darüber gesprochen, oder es wurde ja darüber gesprochen, wie so sein Rennen in Oceanside war. Er ist dann natürlich nicht als hundertprozentiger Favorit an die Startlinie gegangen, dadurch, dass Patrick Lange ja, wenn man es so sehen möchte, auch eher Langdistanz spezialisiert ist.
Ja, das kann man schon so sagen. Ich glaube, da tun wir ihm ja kein Unrecht.
Richtig. Und dennoch war es ein bisschen so, auch wenn er da auch wenn er beim Radfahren dann da den falschen Turn genommen hat, war es so, dass er da auch, glaube ich, selber gesehen hat, dass es da nicht für ganz vorne gereicht hätte. Selbst so ein bisschen geknickt und niedergeschlagen war und so eine Woche zum Wundenlecken brauchte, ja. So wie er es selber ein bisschen mitgeteilt hat. Aber ich glaube, dadurch, dass es so auf die Langdistanz geht, ist es einfach wieder so, dass er da schon, glaube ich, mit einem anderen Selbstbewusstsein am Start ist. Also ich glaube, so für mein Gefühl würde ich sagen, hat er Oceanside abgehakt. Dann kann man so sagen, okay, war die Mitteldistanz, Saison-Einstieg, vielleicht brauchte ich einmal so einen kleinen Freibrenner. Und jetzt kommt einfach die Langdistanz. Und auch mit dieser fokussierten Vorbereitung und diesem Selbstvertrauen, okay, ich bin hier als der Vize-Weltmeister am Start, sehr wahrscheinlich der schnellste Läufer und kann halt auch über die Marathondistanz eben meine komplette Stärke ausspielen, ist es, glaube ich, schon so, dass er da nicht nur auf dem Papier als der Favorit gilt.
Ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er da kein Feuerwerk abbrennt. Also ich meine, Texas und Patrick Lange, das gehört irgendwie zusammen, der ist zum x-ten Mal da gewesen, hat die Vorbereitung auf Hawaii da schon ein paar Mal gemacht, hat damals da, ist er überhaupt auf die Langdistanzbühne gekommen in Texas und wie gesagt, sich immer dann für seine besten Rennen dann da auf Hawaii da dort vorbereitet. Das gehört irgendwie zusammen und ich glaube, deswegen hat er ja auch ganz bewusst jetzt das da gewählt und Patrick ist auch ja ein Typ, der ja diese, ja wie soll man sagen, diese Geborgenheit schon braucht und diese Routine und so, geht auch in Rot immer in denselben Homestay und so, da läuft immer, wenn das so quasi irgendwas gut funktioniert hat, dann machen wir das nochmal so und dann funktioniert es auch nochmal gut und irgendwie habe ich das im Gefühl, das könnte jetzt hier auch so sein.
Ja, glaube ich auch. Also ähnlichen Eindruck wie du habe ich auf jeden Fall. Und ich glaube auch nicht, dass da irgendwie Oceanside noch so von den Gedanken her in ihm hängt sozusagen. Also da ist der Fokus schon komplett neu gesetzt und er hat ja jetzt auch nicht den Druck, irgendwie da eine bestimmte Platzierung zu holen. Also ich meine, Platz 6 hört sich jetzt auch erstmal nicht ganz so gut dann für ihn an, aber letztendlich hat er da gar nicht den Druck, unter die ersten 6 zu kommen, sondern macht sich seinen Druck komplett alleine, weil er ja durch seinen Weltmeisterschaftsstatus immer noch den Platz einfach validieren muss für Hawaii. Von daher glaube ich auch, dass er da gut ist für ein Feuerwerk. Wenn man jetzt einmal so ein bisschen den Abstand anguckt, was die Pro Series angeht, so hat Braden Curry als der Athlet, der quasi dieses Ranking von den Athleten, die am Start sind, 2067 Punkte und damit führt er eben dieses Ranking von den Athleten dort an. Patrick Lange hat 1615 Punkte, das heißt, es sind knapp 300 und ein paar zerquetschte Vorsprung Punkte, das heißt, wenn Patrick Lange 300 Sekunden oder eben den zeitlichen Abstand vor Braden Curry ins Ziel kommt, dann könnte er da die Führung im Ranking übernehmen. Mhm.
Ja, aber das wird spannend, weil Braden Curry ist halt auch, irgendwie finde ich, wird auch noch oft unterschätzt, irgendwie so, ne? Weil er auch immer mal noch ein Rennen dabei hat, wo es dann nicht so gut lief, aber ja, also ich sag mal, wenn er ein gutes Schwimmen erwischt, dann kann er danach seine Stärken ausspielen irgendwie und dann ist er auf jeden Fall auch immer einer, der ja für ein Podium immer gut ist. Immer.
Und 5 Minuten Vorsprung musst du erstmal rausholen. Also das ist dann schon ein bisschen was da abgeknapst werden
muss.
Ich
bin gespannt, ob sein Plan aufgeht. Der kommt jetzt direkt aus der Höhe, aus Boulder nach Texas. Also Höhe, erstmal guter Plan, aber sobald ich das gesehen habe, war in Boulder halt Schneefall. Und da war jetzt schon, sind einige dabei, die sich halt die entweder direkt in Texas vorbereitet haben auf die sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Haben wir im Rahmen von Singapur 1000 Mal drüber gesprochen, irgendwie, dass das schwierig ist, da zurechtzukommen. Da muss man ein Typ für sein. Patrick Lange ist das auf jeden Fall. Joe Skipper war in der Wüste in Tucson, hat sich da zumindest an die Temperatur gewöhnt. Mal gucken, wie man aus dem Schneegestöber dann da einschlägt.
Ist denn Braden Curry auch mit Neo schwimmen gegangen oder mit Neo im Schnee rodeln gegangen, so wie es Lucy Charles damals gemacht hat?
Ich weiß nicht,
oder 73 WM.
Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt so schlimm war schon, aber ich habe nur einige Athleten, die irgendwie gepostet haben, oh no, es ist wieder da, dieses weiße Gift für uns Triathleten.
Ja, ähnlich wie im Schwarzwald aktuell, wo auch schon nochmal Skilanglauf gemacht werden kann.
Oh Mann, ey. Das braucht kein Mensch mehr. Meine Meinung. Aber gut.
Ja, zurück zum Triathlon, genau. Patrick Lange, glaube ich, Braden Curry, Joe Skipper ist so eine Wundertüte. Mal ist wirklich richtig stark, kann keiner rankommen. Ich meine, wenn man sich an das Sub-7-Project anguckt, da hat er auch einfach ein Feuerwerk abgefackelt. Ironman Wales.
Ja, es gibt immer wieder diese Rennen, wo man gesehen hat, was er kann. Scheint, also sieht extrem fit aus. Hat jetzt gerade nochmal 1, 2, 3 Oberkörper-Freibilder gepostet, damit jeder auch sehen kann, wie gerippt das alles ist. Wird natürlich auch dann so kommentiert. Das konnte man schon sehen. Hatte eine interessante Frage an die Audience, hat er gesagt, hat irgendwie so, ey Leute, ich muss jetzt ja wirklich mal, ist kein Scheiß, ich muss jetzt wirklich mal wissen, was denkt ihr darüber? Ich habe hier um mein Haus rum eine 900 Meter lange Runde quasi durch immer um den Block. Fantastischer Asphalt und so weiter. Ich laufe jetzt hier schon seit einiger Zeit immer im Kreis irgendwie so, weil ich das finde, dass das gut funktioniert. Bin das nur ich, der so stumpf ist, oder würdet ihr das auch so machen? Weil es ist doch total blöd, sonst irgendwo anders hinzufahren. Ist das vielleicht der Hack, immer direkt vor der Haustür und dann immer ums Haus rum? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich habe die Straße gesehen und habe gesagt, da wäre ich auch gelaufen, definitiv, bevor ich irgendwo anders hingefahren wäre. Aber gut.
Joe Skipper hat eh immer richtig geile Fragen an seine Leute.
Ja.
Einmal, dass er eh immer alle Leute einlädt zum Training, so, gibt's hier jemanden, der mit mir irgendwie TT fahren will oder so,
super, ja.
Oder dann auch, gibt's hier jemanden, der den Akku für meine Schaltung hat.
Hotelzimmer hat er auch schon mal gesucht, genau. Und alles, also es ist ja. Echt immer, aber auch schon eins zu vergeben gehabt irgendwann mal, wir haben noch einen Platz frei im Apartment, war auch schon mal, das finde ich auch richtig gut.
Ja.
Da müsste man dranbleiben als alle.
Sehr sympathisch.
Ja, auf jeden Fall. Also es sind einige Namen auf der Liste, die uns da großen Spaß machen können am Wochenende.
Richtig. Und auch bei den Frauen ist es auf jeden Fall so, dass da einige Namen sind. Allen voran das komplette Podium aus dem vergangenen Jahr.
Ja,
mit Katerina Matthews, die ja schon so mit ein bisschen Fragezeichen versehen ist, finde ich. Bei der T100 in Miami eigentlich ganz gut reingekommen. Auch so alle gedacht haben mit Zug Richtung Podium und dann kommt der Muskelfaserriss in der Wade. Hat sie komplett ausgebremst in der Gesamtvorbereitung, ja. Richtung Texas, und hat genau die T100 Singapur ausgelassen. Und es steht, glaube ich, trotzdem so ein bisschen das Fragezeichen dahinter, wie gut ist die Wade, auch wenn sie jetzt schon wieder Laufumfänge machen konnte. Es ist natürlich immer so eine Frage. Gut, wenn nicht sie, wer dann kann mit Comebacks gut umgehen?
Erstens das. Zweitens hat sie uns ja alle mitgenommen, die ihr folgen. Sie ist Physiotherapeutin, sie weiß, von was sie spricht. Es war auch, ist immer nicht so einfach, oder Wade ist nicht gleich Wade, so, ne, sondern da konnte man dann die Feinheiten lernen, irgendwie, welche Verletzungsarten es dann doch geben kann und wie sich das unterscheiden kann und was man so machen muss, um dem wieder entgegenzuwirken. Ich fand es extrem spannend, das zu verfolgen. Gestern war für mich so ein kleiner Schock, und es ist tatsächlich immer noch so bei der PTO, wenn man sich da die Startliste anguckt, jetzt eben für Texas wird sie nicht gelistet, aber wir haben uns vergewissert, sie startet. Sie sagt es auch selber, sie postet immer, dass sie startet, warum auch immer sie da nicht auftaucht. Bei Ironman taucht sie auf.
Bei Ironman steht sie ganz oben als Female Number One.
Ja.
Ja, die Wade vielleicht so ein bisschen das einzige Fragezeichen. Ansonsten hatte sie sich ja bis zum Ausstieg in Miami schon sehr fit gezeigt. Ist auch die sozusagen, wenn man die Gewinnerin aus dem vergangenen Jahr, also Titelverteidigerin die für die North American Championships, definitiv eine, mit der man ja rechnen muss, glaube ich auch, rein vom Papier her, die Athletin, die als Favoritin Nummer 1 da auch ins Rennen geht, würde ich sagen.
Ja, vor allen Dingen auch, weil sie sich ja auch gezielt auf Texas letztendlich vorbereitet hat und die T100 eigentlich das Rennen ja irgendwie, das hatte sie ja noch im Vorfeld gesagt, dass sich das so ein bisschen komisch anfühlt, fast irgendwie jetzt da ins Rennen zu gehen, wo ja eigentlich Texas das größere Ziel ist für sie im Kopf, ne?
Das stimmt, auch eine der wenigen Athletinnen oder Athleten, die irgendwie beide Serien spielt, also T100 und Ironman Serie spielt sie ja beide. Ob es dann bis zum Ende der Saison wirklich reicht, da steht auch so ein bisschen in den Sternen. Aber ja, mit einer richtig guten Leistung kann sie sich hier eben 5000 Punkte in der Theorie abholen, praktisch auch. Und könnte damit die Serienführung übernehmen, sofern andere Athletinnen weiter hinten platziert sind. Insgesamt sind es, glaube ich, 3, die mit am Start sind, die schon in Oceanside mit am Start waren. Das wäre Danielle Lewis und Fenella Langridge.
Fenella Langridge hat gepostet, can't wait for race week. Also die ist auch bereit, aber ich glaube, die ist immer bereit, wenn sie ins Rennen geht, genau, weil sie einfach Bock auf Rennen hat.
Positive Vibes overall, so ungefähr. Bei ihr wird es, glaube ich, so ein bisschen interessant. Also, dass sie beim Schwimmen vorne mit dabei sein wird, ist, glaube ich, steht außer Frage. Radfahren kann sie auch richtig gut. Ich glaube, da ist dann so ein bisschen die Frage, inwieweit sie den Marathon da richtig gut zusammenbekommt. Das ist auf jeden Fall so der Punkt, der für sie immer steht, dass sie da gegenüber manche andere Athletin vielleicht beim Laufen noch den kürzeren zieht. Und wenn wir aber aufs Podium aus dem vergangenen Jahr eingehen, sind es eben noch die Dänen Maya Stange-Nielsen und Jocelyn McCauley, die eben Platz 2 und 3 eingenommen haben im vergangenen Jahr. Jocelyn McCauley hat das Rennen auch schon mal gewonnen, also die weiß, wie sich's in Texas anfühlt.
Und hat alle mitgenommen auf Insta. Also sie hat gesagt, sie hat ihre Familie ist komplett verrückt, was Supporting angeht, und hat alle Tipps gegeben, wann man wo sein muss und wie man das Rennen angehen muss. Und ich fand's Wahnsinn. Also ich bin mir nicht sicher, ob alle so viel Akribie da reinstecken, wie die Verpflegungsstationen ausgestattet sind und wie das Eis angereicht wird und also wirklich extrem ins Detail gegangen. Das fand ich total erfrischend, mal zu lesen. Ich meine, ich habe ja auch das ein oder andere Pro-Briefing jetzt schon mal gesehen, wo man manchmal auch so ein bisschen mit dem Kopf schüttelt, wo man denkt so, ein bisschen mehr hätte man jetzt vielleicht schon noch investieren können in Vorbereitung und dass man weiß, was jetzt hier so passiert. Aber hier scheint das alles sehr, sehr, sehr gut vorbereitet zu sein. Und sie hat auch gesagt, sie fühlt sich nach einer, auch sehr offen, nach einer Phase, in der sie nicht so gut sich gefühlt hat, fühlt sie sich jetzt wieder fantastisch.
Ja, also hat ja auch schon gezeigt, dass sie da nicht nur in Texas ganz vorne mit dabei sein kann, war ja auch unter den Top 10 auf Hawaii. Von daher auf jeden Fall eine, mit der man rechnen kann. Ja. Und wenn da alles so mit dem Support funktioniert, wie sie sich das vorstellt, dann kann sie da, denke ich, auf jeden Fall ein paar extra Punkte für die Energie mitnehmen.
Ich fand das total spannend, dass sie gesagt hat, hoffentlich verwechsel ich das jetzt nicht, aber ich meine, sie war es, die es gesagt hat, dass sie tatsächlich so eine Phase hatte, wo sie das Gefühl hat, dass das Training nicht anschlägt. Und dann auf einmal, dass es dann Klack gemacht hat und dann jetzt funktioniert es wieder.
Sie
kennst du sowas?
Sie hatte, glaube ich, auch einen Trainerwechsel, ne? Wenn ich mich da nicht irre. Ja, absolut. Also ich kann es jetzt nicht aus dem Triathlon sagen, weil ich da bis jetzt nur mit einem Trainer zusammenarbeite, aber gerade beim Rudern kenne ich das auch, dass ich da mit einem zusammengearbeitet oder jemand mich betreut hatte, ich die ganze Zeit den Eindruck hatte, es geht bergauf, dann gab es einen Trainerwechsel und dann denkt man erstmal, okay, das ist eine vielleicht etwas andere Philosophie oder so. Das ist anders, aber letztendlich, wenn es dann irgendwann vorangeht oder die Werte dann doch passen und vielleicht das eigene Gefühl zu den Werten nicht ganz so passt, dann kann man sich, glaube ich, darüber schon so ein bisschen die Sicherheit holen. Und gerade trainingstechnisch gibt es einfach mehrere Wege, die nach Rom führen.
Ja. Letztendlich, wenn du es dann schaffst, vorm Rennen wieder schreiben zu können, dass du dich gut fühlst.
Das ist dann besser als andersrum, wenn man dann immer noch die Zweifel hat.
Ja.
absolut.
Katharina Matthews hat da drauf gearbeitet. Die haben ja letztes Jahr beide bei Björn Gesemann trainiert irgendwie so. Und letztendlich, Katharina Matthews immer noch bei Björn Gesemann, hat auch geschrieben, so, sie freut sich zu hören, dass es ihr wieder gut geht und hat gleichzeitig Angst davor.
Ja, das ist dann, man darf, glaube ich, nicht immer alles über Social Media glauben, ne? Das ist natürlich auch
man darf nicht alles glauben, aber man muss da immer mal rein. Man kann aber auch was rauslesen.
Ja, absolut, aber ich glaube auch, dass manche Athleten das dafür benutzen, um auch vielleicht so ein bisschen Druck abzulassen, weißt du, dass du dann sagst, okay, ich schreibe, dass ich gut drauf bin, damit ich auch gut drauf bin oder so, aber nichtsdestotrotz, ja, glaube ich schon, dass sie auf jeden Fall da mit reinspielt ums Podium, keine Frage.
Auf jeden Fall. Wer auf jeden Fall, oder nicht auf jeden Fall, aber gute Chancen hat, vorne mit dabei zu sein, ist immer noch ein Name, den man, finde ich, immer noch mit im Blick haben muss, ist Lauren Brandon, die Oceanside eigentlich auch machen wollte, aber krankheitsbedingt absagen musste und jetzt nach eigener Aussage einen sehr, sehr guten Trainingsblock hatte, um jetzt halt wieder anzugreifen. Das ist deshalb wichtig, weil sie halt einfach auch zu diesen sehr, sehr guten Schwimmerinnen gehört und irgendwie oft halt in Rennen dann vorne zu finden ist. Und da ist bei ihr immer die Frage, kriege ich das durch?
Ja, was macht der Marathon eigentlich, ne? Ja. Also Schwimmen, keine Frage, als ehemalige Schwimmerin auch im Nationalteam oder da wird sie immer vorne mit dabei sein. Beim Radfahren zeigt sie eigentlich auch häufig eine gute Leistung. Gegen die ganz Starken hat sie meistens nicht ganz so die Chance, aber so im Gesamtfeld fährt sie eigentlich ganz gut mit. Und wie du sagst, es ist dann immer so die Frage, wie schafft sie den Marathon durchzubringen. Ja. Also da haben einfach.
Aber 6 Quali-Plätze, ne? Das nochmal im Hinterkopf haben. Deswegen, das ist manchmal dann, auch wenn man dann aus dem Blickfeld wieder verschwindet, erstmal so, aber das sind so Namen, die sind auf jeden Fall erstmal dann im Mix mit dabei.
2021 hat sie Hamburg gewonnen.
Ja.
Also auf jeden Fall
da hat's mit dabei.
Genau. Einzige deutsche Starterin auf der gesamten Startliste ist Jana Uderstadt.
Nein, hat sie nicht gewonnen. Dritte ist sie gewonnen in Hamburg. Ach, stimmt. Aber sie hat sich qualifiziert
damals. Sie ist dritte, nee, sie war führende auch da. Gewonnen ganz hat Laura Zimmermann.
Genau, sie war ganz lange vorne. Richtig. Und ist dann noch, hat es nicht mehr gereicht am Ende. Das war auch ein wildes Rennen. Da ging's richtig hin.
Und ja. Da.
Du erinnerst dich vielleicht
Erinnere mich aus anderer Perspektive. Vielleicht hatte ich das dann jetzt hier deshalb auch in anderer Erinnerung. Aber ja. Auf dem Podium war sie auf jeden Fall, genau. Aber da gab es ständige Führungswechsel, Aufgaben, Konstanz beim Durchlaufen. Das war schon
so war's.
Wild. Richtig. Ja. Also wenn man sich so anguckt, Katerina Matthews, Jocelyn McCauley, Maya Sagan-Nielsen ist, finde ich, so ein bisschen, auch wenn sie da im vergangenen Jahr Zweite wurde, kann ich sie immer schwer einschätzen, die Dänen, muss ich sagen, wie so da irgendwie so der Leistungsstand ist. Fenella Langridge auf jeden Fall irgendwie mit dabei. Danielle Lewis hat in Oceanside echt ein ziemlich starkes Rennen gezeigt, hat ja Fenella Langridge dann noch am Ende abfangen können und wurde Fünfte. Wie es dann für die Langdistanz aussieht, mal schauen. Auf jeden Fall hat sie einen recht starken Lauf im Körper, sodass sie da hinten raus auf dem Marathon gut was ausrichten könnte. Und dann darf man sehr gespannt sein, was das Frauenrennen bietet.
Genau. Hannah Barry vielleicht noch, ehemals Wells, die haben wir gerade, ist die Protagonistin unserer Trainingseinheit der Woche, gerade auf Triathlon Plus, die sich auch gezielt vorbereitet hat, auch ein Name, wo man nicht überrascht sein sollte, wenn sie durchschlägt, auch schon einige Siege letztes Jahr geholt, war Zweite beim Ironman New Zealand, 11. auf Hawaii, schauen wir mal. Wenn es hapert, dann immer noch auch noch so ein bisschen hinten raus beim Laufen. Hat dieses Jahr schon gewonnen, Tauranga Half, Fünfte in Geelong beim 70.3. Auch noch ein Name, den man sich merken sollte. Und vor allen Dingen jetzt den neuen. Nicht mehr Dr. Hannah Wells, sondern Dr. Hannah Barry heißt sie jetzt.
Sehr gut.
Mann, da haben wir aber lange geredet jetzt schon.
Richtig. Aber hat noch einen Grund dazu.
Auf jeden Fall. Also, es war eine Menge und es kommt eine Menge. Und wann genau die Übertragung beginnt und wie und wo, welche Uhrzeiten, das lese ich alles auf trimark.de. Das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm.
Ich könnte sogar aus dem Ärmel schütteln.
Da kommt Schüttel raus.
6.25 Uhr starten die Männer, 5 Minuten danach die Frauen. Das ist 13.25 Uhr bzw. 13.30 Uhr deutscher Zeit. Übertragung auf der Ironman-Seite oder auf der Ironman Pro Series-Seite.
Auf der Serienseite.
Auf der Serienseite wird es live übertragen. Man hat auch die Chance, mit englischem Kommentar Outside TV zu gucken. Da beginnt die Übertragung schon um 13 Uhr.
Also, alles vorher erledigt haben und dann entspannt den Tag über Triathlon gucken.
So, oder dadurch, dass das Wetter nicht so schön ist, vielleicht nimmt man eine Rolleneinheit.
Das könnt ihr das alles machen. Ich habe alles erlebt.
Ja, mal schauen. Ich lasse mich überraschen.
Lars, war mir eine große Freude.
Mir auch, vielen Dank.
Und
in ein schönes Wochenende dann auf jeden Fall mit Rennaction, wenn wir die Woche hinter uns gebracht haben.
Genau, wie gesagt, auf trimark.de findet ihr noch dann über die Woche natürlich alles hier. Ne? Wir befassen uns noch ausführlich mit dem, was kommt und was war und was sonst noch so passiert. Lest ihr mal alles da. Und jetzt machen wir für heute Feierabend.
Ciao, bis zum nächsten Mal.
Ciao.